Benvenuti in Pizzeria Fine della Corsa. Stiamo partendo per una nuova avventura di 3 settimane nel paese del buon cibo, delle belle curve e ripide montagne. Non solo nella cottura in forno a legna, l'Italia è il numero uno, anche il giro per questo magnifico paese è tradizionalmente il più aspettato dell'anno. Allora, parti con noi, allacciati la cintura e goditi il Giro d'Italia.
Mi chiamo Bastian Marx.
Io sono Paul Voss.
Und ich bin der Andi Staub.
E la pizza è infornato da Rafa Custom.
Ja, wenn der Ossi versucht, Italienisch zu sprechen, dann klingt das, der norddeutsche Ossi, dann klingt das auf jeden Fall unterhaltsam.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Express VPN. Sicherheit und Freiheit in schnell und bequem. Wer kennt's nicht? Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Mal wieder willst du dir was anschauen, das in Deutschland nicht erreichbar ist. Eine Serie oder das Rennen, das dein Anbieter gerade nicht covert. Mit ExpressVPN kannst du jetzt aber entscheiden, wo deine IP-Adresse verortet wird. Und los geht's. Der Besenwagen fährt zwar hinterher, aber mit ExpressVPN sind wir ganz vorne. Wenn du schon mal einen anderen VPN benutzt hast, hast du bestimmt bemerkt, dass so mancher Stream hängt. Bei ExpressVPN ist aber nicht nur die App schön anzuschauen, sondern auch die Verbindung damit ist schön schnell. Das heißt ohne Ruckeln. ExpressVPN gibt es außerdem als App, somit praktisch für alle Geräte. Und sicher ist sicher. Wir sitzen auch im Besenwagen noch mit Helm. Mit ExpressVPN bekommst du nämlich eine gehörige Portion Sicherheit für deine persönlichen Daten. Dein Anbieter oder Systemadmin sind damit keine nervigen Windschattenfahrer mehr, die deinen Weg durchs Netz begleiten. Angst vor Hackern ist auch passé. Also gönn dir den Airbag und schütz dich gekonnt mit ExpressVPN. Alle User verschwinden hier hinter wenigen gemeinsamen IP-Adressen. Klingt doch gut, oder? Für alle, die im Besenwagen mitfahren, gibt's auf www.expressvpn.com/besenwagen zu deinem Jahresabo nochmal 3 Monate gratis dazu. Also geh auf www.expressvpn.com/besenwagen und film ab.
So, zu Beginn der Folge wollten wir aus aktuellem Anlass mal noch was reinnehmen, was in der letzten Folge schon Thema war, was heute auch wieder mit unseren Gästen Thema wird, nämlich Lotto Ladies Tour, ehemals Thüringen Rundfahrt der Frauen. Und es wurde mir die Woche aus allen Kanälen schon zugespielt, dass es da ein Problem mit der Veranstaltung gibt, und wir haben jetzt quasi ganz brandheiß Vera Hohlfeld bei uns, die Veranstalterin, Organisatorin ist. Und erstmal hallo Vera.
Ja, hallo.
Ihr habt ja momentan, glaube ich, ein bisschen Probleme, oder es fehlt irgendwo ein bisschen an Geld, weil durch die Auflagen von der vom Land wahrscheinlich, gehe ich mal aus, die Corona-Auflagen, kommt ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten. Stimmt das so? Oder wo hakt es da jetzt gerade, damit ihr das Rennen wie geplant an den Start bringen könnt?
Also das Rennen wird laufen, egal ob das Ding jetzt erfolgreich ist oder nicht. Das einzige Problem ist bei der ganzen Sache, dass die Vera Hohlfeld ins persönliche Risiko gehen muss und am Ende der Rundfahrt, wo alle zu Hause sind, bei den nächsten Rennen sind und alle schon bei anderen Themen wieder sind, weil es gibt nun wirklich auch Wichtigeres als Thüringen-Rundfahrt oder überhaupt Radsport, wo ich dann dastehe und doch im Zweifel einfach so viel auf mich zukommt, was ich dann nicht bezahlen kann. Und zur Sicherheit haben wir einfach gesagt, ich kann heute auch überhaupt noch gar nicht beziffern, wie weit kann ich kalkulieren.
Okay, aber hast du so eine Hausnummer, wenn man jetzt mal so grob überschlägt, wo man ungefähr landet, im besten Fall oder im schlechtesten Fall, wie auch immer?
Ich habe jetzt so gerechnet, dass die Corona-Auflagen und die Mehrkosten, alles, was damit zusammenhängt, sind um die 35.000 Euro.
Und wie lange kann man noch spenden?
Bis Sonntag, der 9.5.
Greift dem Frauen-Profisport, gerade in Deutschland, aber auch international, unter die Arme und ballert da ein bisschen Kohle rein. Den Link gibt es natürlich bei uns in den Shownotes.
Genau.
Es gibt ein Crowdfunding, und wenn da ein bisschen mehr reinkommt, wird das bestimmt auch gut für spätestens nächstes Jahr wieder verwendet.
Ja, wir haben auch gesagt, dass wenn es mehr wird, dass wir da auch wieder was zurückgeben an Vereine, an Sportvereine, an gemeinnützige Aktionen. Also da habe ich auch schon ein paar ausgeguckt. Wenn das Jahr mehr wird, dann würde ich da auch wieder was zurückgeben.
Erstmal müssen die 35.000 rein.
Ja.
Genau, richtig. Und ich habe es auch schon bei mir auf Instagram gesagt, es ist jetzt nicht nur wichtig für den Frauenradsport, sondern halt auch für wirklich den deutschen Radsport im Allgemeinen. Das ist ja das erste professionelle Radrennen wieder auf deutschem Boden. Es gibt zwar nächste Woche was in Karbach, aber dann seid ihr der erste Profisport, der wieder stattfindet. Und ich hoffe einfach, dass ihr da irgendwo auch eine Vorbildfunktion habt. Aber natürlich schön, wenn du am Ende des Tages nicht in den in einen privaten Ruin getrieben wirst, aufgrund dessen. Ne?
Ja, genau. Ach, ich bin zuversichtlich und wir haben ja auch, deswegen bin ich auch so motiviert durch den Zuspruch, den ich erfahre und auch so ein bisschen Rückenwind, was den Frauenradsport in Deutschland angeht, ist schon ein bisschen schwieriger als in allen anderen Ländern, wenn ich mal nach Europa gucke. Und da spüre ich aber gerade schon ein bisschen Aufschwung und es wäre schade, wenn wir da jetzt nicht versuchen, endlich mal nach über 10 Jahren, wo ich das mache, doch mal mit ein bisschen Rückenwind rauszukommen und tatsächlich, woran ich eigentlich gar nicht mehr geglaubt habe, auch ein bisschen mehr Sicherheit nach vorne zu schauen, wo man auch viel mehr, wir haben ganz viel Potenzial noch, gerade medial und so weiter.
Wie du es gerade schon selbst angedeutet hast, ich glaube, da sollten wir dich nochmal als vollwertige Gästin einfach nochmal reinholen und mit dir darüber sprechen, so allgemein über die Rundfahrt, Frauenradsport.
Ja, ich würde sagen, nach der Rundfahrt auch machen.
Wollte ich gerade sagen. Genau.
Wir können, oder wir können einfach die Radtour mit Vera Hohlfeld buchen auf der Crowdfunding-Seite.
Ja, oder so, genau.
Ja, nee, aber genau, also ich wünsche dafür Glück, aber ich gehe davon aus, dass wir alles tun und liebe Besenwagenhörerinnen,
genau.
Schön spenden.
Ja.
Erstmal danke, dass du so kurzfristig Zeit hattest und ich hoffe, wir können dir helfen.
Alles klar, das ist schön von euch, vielen Dank und an die Hörer auch. Wer noch 2 Cent zu viel hat, bucht so rüber. Wir kämpfen für den Frauenradsport und helft alle mit. Freue ich mich über eure Unterstützung.
Ja. Es gibt noch eine Sache, über die ich gerne reden würde, bevor wir zur Giro-Vorschau kommen. Groß angekündigte Giro-Vorschau, die bei uns natürlich sehr laienhaft wie immer ist. habt ihr gesehen, wie Geraint Thomas Body Slam gemacht hat?
Ja, ich finde, das war einer der lustigsten Szenen seit langem. Also erstmal gut, dass er sich nichts großartig getan hat.
Auf jeden Fall hätte er es in Ups die Pannenshow geschafft.
Auf jeden Fall, ja. Aber Andi hat es nicht gesehen.
Andi hat es nicht gesehen.
Bei der Vorbesprechung.
Ich habe es nicht gesehen.
Und das ist einfach so mega lustig, weil er sprintet, so Bergauf-Sprint gegen Michael Woods um den Etappensieg, war wohl mega kalt den Tag und
20 nass. Meter vom Ziel.
Ja, 20 Meter. Fängt an zu sprinten, will schalten, hat aber seine Finger nicht mehr gespürt und ist dabei abgerutscht mit seiner rechten Hand und einfach hingefallen.
Einfach Seemannskörper gemacht.
Ja, genau. Und das sah so lustig aus.
Also, kurzzeitig habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil er schon echt hart auf die Fresse geflogen ist und ich dachte mir, nein, hoffentlich hat er sich nicht wieder was getan, er hat sich nichts getan und dann abends war es halt dann erst so richtig lustig, weil Geraint Thomas einfach ein Megatyp ist, der sich gleich selbst verarscht hat auf Instagram, der dann gleich sich selbst gepostet hat, wo er so einen Rugbyball fängt und meinte so, I gave it a try.
Oh, jetzt habe ich mir gerade angeguckt, weil wenn du bei YouTube Geraint Thomas eingibst, dann kommt direkt der Vorschlag Crash und dann ein Video heißt The Amazing Fall of Geraint Thomas during the Tour de Romandie.
Aber also. das Gute ist ja bei Geraint Thomas, ich glaube, wenn du Crash eingibst, dann kommen relativ viele Videos. Ne? Also der landet ja auch immer gerne mal so im Graben.
Oder
immer so geile, spektakuläre Stürze.
Oder über eine Flasche gefahren.
Ja. Der fällt nicht einfach nur so, sondern das ist immer auf jeden Fall würdig. Gibt es noch diese bei Watts?
Da gibt es einige, das stimmt, ja.
Eurosport Watts, weißt du, wo die immer diese Videos zeigen? Da könntest du eigentlich eine ganze Geraint Thomas-Folge machen, bestimmt so eine halbe Stunde füllen.
Ja, ich hätte mich jetzt gefreut eigentlich, wenn, wir kommen jetzt direkt irgendwie zum Giro d'Italia, wenn er mit der Form jetzt auch ein Giro fahren würde oder Ineos einfach mit zum, auch natürlich mit einem guten Team, aber mit so einem Superteam, wie sie die letzten Rennen alle gefahren sind, auch ein Giro bestreiten würde. Aber
Wahnsinn.
Ja, machen sie, ich weiß. Aber ich hätte einfach gern Geraint Thomas noch dabei gehabt. So. Das wäre mein Wunsch gewesen. Aber ja, dafür trotzdem mit einem geilen Team am Start.
Ich glaube noch 2-mal schlafen, nachdem die Folge rausgekommen ist, oder?
Nee, einmal. Oder? Nee, jetzt machst du mich gerade in der...
Nein, Mann, nee, Samstag geht's los. Nee, Samstag. Ich sag doch, Samstag geht's los.
Ah, stimmt, aber genau. Es ist erst Dienstag Ruhetag und nicht Montag, deswegen war ich jetzt verwirrt, genau.
Okay. Ja, es gibt erstmal 11 Etappen tatsächlich.
Ja, gut. Insgesamt gibt es 22, so weit vorbereitet sind wir. Und ich habe irgendwie in so einem Anflug von Größenwahn gesagt, ich kümmere mich mal um die Streckenvorstellung. habe dann aber dabei auch gemerkt, ist gar nicht so wenig Arbeit. Deswegen habe ich das früher als Profi nämlich nie gemacht, mich vorher mit Strecken auseinanderzusetzen. Paul, hast du das gemacht? Vorher schon die Streckeninfos geholt?
Ja, nee, ne? So grob, aber dann eigentlich eher von Tag zu Tag immer das Buch. Und man war dann manchmal, vor allem gerade beim Giro, ich bin nur einmal gefahren, aber die Erfahrung war wirklich, dass irgendwie die Angaben im Buch nicht mit der Realität übereinstimmten. Und dann habe ich es relativ schnell aufgegeben, da weiter reinzuschauen.
Ich habe das nämlich auch eigentlich genau so gemacht, maximal. Also wirklich gerade bei Bergetappen, die habe ich mir auch dann wirklich am Tag explizit erst selbst angeguckt, um nicht irgendwie vorher schon im Motivationsloch zu fallen. Und jetzt auch habe ich gemerkt, wenn ich mir so die Profile der Bergetappen angucke, dann schaue ich immer direkt automatisch, okay, wo kann man sich zurückfallen lassen, damit man es noch in der Karenzzeit ins Ziel schafft. Und ja, gibt es halt auch einfach unfassbar viele Informationen zu finden zu so einer Strecke. Ne? Und dabei habe ich nämlich Folgendes entdeckt. Es gibt zwei Roadbooks vom Giro d'Italia. Es gibt nämlich einmal das TV-Roadbook oder TV-Roadbook. Und da steht schon alles drin, was man im Fernsehen so hören wird. Das ist so krass. Also da wirklich alles Burgen, Schlösser, alle Sehenswürdigkeiten, ja, nee, die es so gibt.
Aber so einfach ist das ja nicht. Ist ja bei der Tour genauso. Du kriegst halt so ein, aber bei der Tour kriegst du ein extra Buch, wo alles drin steht, wo dann auch so, wo auch so ein so eine Art Zeitplan drin ist, wo der Helikopter rüberfliegen wird und so. Aber nichtsdestotrotz reichen die Informationen nicht aus, um so eine ganze Etappe zu füllen. Du musst noch ganz viel zusätzlich recherchieren. Bei mir, mein Kollege, der Florian Nass, der das immer macht. Nee, Florian Kurz, nicht Florian Nass. Florian Kurz, nicht Nass. Genau, der hat immer so riesen Mengen Karteikarten dabei, die ich natürlich nicht dabei habe, weil ich das nicht machen muss. Und da ist noch viel mehr Arbeit als nur das, was in diesem Buch drin steht. Das hilft, aber es reicht bei weitem nicht aus.
Also das vom Giro hat 214 Seiten.
Ja, bei der Tour.
Da steht schon eine ganze Menge drin auf jeden Fall.
Bei der Tour kann ich mal recherchieren, wie groß
das ist. Ja, und das gibt es frei verfügbar, oder wo hast du das
genau,
jetzt gefunden?
Genau, kann jeder auf der Seite vom Giro d'Italia, kann man sich das angucken. Leider mit so einer komischen Software muss man sich das angucken. Ist halt eine PDF, die findet man bestimmt irgendwo noch zum Runterladen. Und dann gibt es aber auch auf jeden Fall noch das, jetzt muss ich überlegen, also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich denke mal, es heißt Il Garibaldi. Und das ist das eigentliche Roadbook mit den ganzen Etappenprofilen etc. Und das Geilste in diesem offiziellen Roadbook ist, dass zu jeder Etappe, also wirklich zu jeder Etappe, kulinarische Spezialitäten und Weine der Region vorgestellt werden.
Ja, so muss das sein, ne? Italien halt.
Überragend. Man kann sich eigentlich durch den Giro trinken und essen. Also wenn du ein bisschen vorarbeitest, dann kannst du dir genau einen Essensplan für die nächsten drei Wochen aufstellen.
Das ist jetzt genau die Strecke, die du uns vorstellst, oder?
So ungefähr. Nee, eigentlich wollte ich immer zurück dazu, dass man sich vorher als Fahrer nicht so wirklich vorbereitet hat. Heutzutage ist das auch ein bisschen anders. Und auch die sportlichen Leiter bereiten sich natürlich viel intensiver darauf vor, wie das zum Beispiel Grisha Niermann uns hier schon mal erklärt hat, dass da wirklich auch im Vorfeld schon die Strecken besichtigt werden, spezielle Pläne gemacht werden und so weiter. Aber ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, ob man jetzt mal so aus dem Stegreif, ob ihr beiden jetzt gut vorbereitet werdet. Okay? Ich frage euch jetzt einfach mal so ein paar Fragen. Ihr sagt einfach kurze Antworten dazu. Also, gibt es einen Prolog, ja oder nein?
8,6 Kilometer.
Okay, Paul ist schon mal falsch. Wo liegt das Piemont?
Nee, das ist eine Etappe, kein Prolog.
Ja.
Nee, das ist ein Unterschied, ob es Etappe oder Prolog ist.
Ja, jeder weiß doch, was gemeint ist.
Nein. Nee, müsste ich jetzt sagen, mein Trademark, Prolog und Etappe ist nicht das Gleiche.
Okay, du darfst dich einmal rausreden, beim nächsten falsch ist falsch.
Nein, aber ich weiß ja, dass
okay,
die Zeit
wo ist. Wo liegt das Piemont?
In Norditalien.
Paul, was sagst du?
Ja, im Piemont halt.
Wo ist der Start vom Giro?
Turin.
Ey, so läuft das nicht, Paul. Du kannst jetzt immer nicht alles sagen. Wie viele Etappen gibt es bis zum ersten Ruhetag?
Elf.
Zehn.
Ja, und den Prolog.
Der ist ja schon mit reingerechnet.
Also ist es ja kein Prolog, sondern...
Okay, dann am Anfang geht es auch durch die Region Emilia-Romagna. Wofür ist diese besonders bekannt?
Parmigiano.
Und wofür noch?
Ja, schnelle Autos. Prum-prum, italienische Sportwagen.
Ja, richtig gut, der Paul, richtig gut.
Und Ducati.
Man könnte meinen, du hast auch mal da reingeguckt. Oder wusstest du das jetzt?
Nee, das wusste ich, weil da war ich schon ganz oft. Ah, okay. Weißt du, wie oft ich schon am Ducati weggeschlafen habe? Zu oft. Und ich besitze immer noch keine.
Dann ist da also Modena.
Genau. Da auch, wo das berühmte Essig herkommt. Mhm. Dann, wie viele Sprintetappen gibt es oder wie viele Flachetappen gibt es?
Da kann ich nur raten. Das habe ich auf jeden Fall nicht rausgesucht.
Also wenn ihr jetzt ein Fahrer wärt und ihr hört, ihr könnt den Giro d'Italia fahren, dann...
Also wir sind reiner Sprinter. Wie viele Etappen kann ich mir raussuchen?
5.
Nö, was man überhaupt so, was du denken würdest, wenn du da hinfährst.
Beim Giro?
5. 5? 5? Ist das Spanisch oder
Italienisch? 5.
5.
Ja, hätte ich jetzt auch so ungefähr gesagt.
5 sind auf jeden Fall Teller flach und vielleicht gibt es aber noch die eine oder andere Etappe mehr, die auch im Sprint entschieden wird. Aber 5 auf jeden Fall reine Flachetappen. Wann kommen die großen Berge?
Ja, keine Ahnung.
Tag 9 ist, glaube ich, zumindest der erste größere und an Etappe 6 gibt es schon mal so eine Mini-Bergankunft mit Gravel, glaube ich, oder so.
Ja, oder so. Die richtig ins Hochgebirge geht es tatsächlich erst in der zweiten Hälfte und dann besonders in der letzten Woche nach dem Ruhetag und auch der Tag vor dem Ruhetag ist schon Hochgebirge.
Ey, ich
gibt es immer Berge und ich weiß nicht, wie die das beim Giro einteilen in die Kategorien. Da sind manchmal Berge, Kategorie 3, wo du denkst so, ach, Kategorie 3, da fährst du locker mit drüber, dann guckst du einfach, die sind dann 15 Kilometer lang. Die haben dann zwar auch nur 5%, aber... ist trotzdem 15 Kilometer bergauf.
Erinnert ihr euch eigentlich, dass ich vor einer Weile gesagt habe, dass die letzte Giro-Woche gar nicht so schwer sein wird? Und ich habe heute das Profil angeschaut und dachte, alter Schwede.
Das war falsch. Durch welches Nachbarland geht der Giro?
Ich würde Österreich sagen.
Ja, ich
okay, ich gebe einen Tipp, es gibt zwei Nachbarländer.
Ja, Frankreich dann noch.
Nee, es gibt eine Etappe und zwar die, 15. Mhm. Die zum Teil durch die Slowakei geht.
Mhm. Ah ja.
Das ist Quatsch. Durch Slowenien.
Durch Slowenien dachte ich mir schon, weil ich habe es auch gelesen und an Primoz Roglic gedacht.
Und eine Etappe geht noch durch die Schweiz.
Okay.
So, und dann dachte ich mir, okay, jetzt, ich habe schon angefangen, so die ganzen Strecken ab. Also ich weiß nicht, was wir jetzt von dem Quiz, erstmal die Quiz-Auswertung war so, okay. Ne? Basti wusste ein bisschen mehr. Naja. Aber als ich so Etappen durchgegangen bin, so okay, was kann man jetzt hier so besonders rausschreiben und so, da ist mir eigentlich aufgefallen, dass das Wichtigste wirklich diese kulinarische Begleitung in dem Roadbook ist. Und darin kann man sich jetzt schön lang hangeln. Es gibt auch eine Gravel-Etappe.
Genau, 9, ne?
Wusstet ihr das?
Nee, das ist keine Gravel-Etappe, das ist
35 Kilometer Schotter, Paul. Genau. 35 Kilometer. Weißt du, wie viel Kopfsteinpflaster es bei Paris-Roubaix gibt?
Nee, 50.
Ja, also das ist schon ausreichend, glaube ich. Und das Beste daran ist, das ist nämlich die Etappe des Weines. Mm. Die heißt so im Roadbook. Brunello di Montalcino Wine Stage.
Genau, ich hatte Montalcino gelesen und das kenne ich nur von Weinen. Da ist die Ankunft, ne?
Ja, genau. Und man könnte, wenn man sich das jetzt hier alles so mal jetzt angehört hat, dann könnte man auch meinen, das ist so ein großes Grand Fondo-Ding, der Giro, oder? So nur eine schöne Landschaft, schönes Essen.
Er ist ja auch.
Er wäre es ja auch ohne das Rad.
Ja, aber und ist auch so, irgendwie ist auch keine wirkliche Rundfahrt. Ne? Eigentlich geht die Strecke wie so eine große 8 durch den oberen Teil von Italien. Also startet im Nordwesten, im Piemont, geht dann so erstmal in die Adria rüber. Dann so streift es immer so die Abruzzen ein bisschen und geht wieder hoch dann in den Nordosten bis an die slowenische Grenze und dann wieder durch die Berge Richtung Mailand zurück.
Ja, der Süden ist halt aber auch, muss man sagen, nicht ganz so angenehm. Also ich bin nur einmal gefahren und da waren die Erlebnisse jetzt nicht so.
Hat's ja auch mal so, das Bergtrikot, ne?
Ja.
Echt? Das wusste ich auch noch nicht.
Hast du auf einer Flachetappe oder auf einer Bergetappe geholt?
Ich habe es in Holland geholt.
Stimmt, habe ich schon wieder was vergessen.
Aber ich habe es in den Bergen verteidigt und ich muss sagen, dass sich das Holen war, glaube ich, mehr Spannung, als jeder Berg hätte bieten können, weil nämlich 10 Kilometer vom Ziel noch ein Massensturz war und ich mit Pirazzi, der mittlerweile des Dopings überführt wurde, punktgleich war und es darum ging, wer als erstes ins Ziel kommt. Und dann haben wir quasi, wir beide waren hinter dem Sturz, dann gab es einen Zeitfahren gegeneinander. Also das hab ich quasi versucht, ihn abzuhängen.
Einer auf der linken Seite der Straße, einer auf der rechten.
Ja, so ungefähr. Und ich kam halt vorhin im Ziel und dann, ja.
Ja, ein Berg fällt einem natürlich auch direkt ins Auge, wenn man die Strecke durchgeht. Monte Zoncolan.
Ja, der ist nicht schön.
Nicht schön? Warum nicht? Ich habe gar keine Vorstellung von diesem Berg, deswegen wollte ich euch jetzt einfach fragen, bevor ich das so selbst recherchiere. Ist das der mit dem Schotter oben, oder?
Nee, das ist Sestriere.
Ich habe erst mal gelesen, dass die Ostseite vom Zoncolan gefahren wird, was nicht die schwerste Seite vom Zoncolan ist, aber wohl immer noch schwer genug.
Ja, genau, ist die Seite, wie man mit dem Bussen wieder runterfährt. Also es ist normalerweise, es ist da, glaube ich, wo die Busse hochfahren, also die Teambusse oder die ganzen Teamfahrzeuge wieder abgeleitet werden.
Und der Ding ist so ultra steil, oder was daran so besonders?
Ja, mega, mega schmal und steil einfach, ja. Also Zoncolan hört sich ja schon nicht freundlich an und so ist der Berg.
Da war auch schon ein paar Mal Bergzeitfahren, kann das sein?
Mhm. Ja, ich glaube ein oder zwei Mal, ja.
Die eine Bergankunft bin ich aber raufgefahren. Sega di Alla.
Und die ist, glaube ich, neu, ne?
Also die ist neu, kann ich sagen, wird schön. Schön anzugucken auf jeden Fall.
Was gibt's da zu essen und zu trinken?
Das ist ja in der Nähe vom Gardasee, also auch eine Weinregion. Und ich weiß gar nicht, am Gardasee habe ich gefühlt immer nur frittierte Sachen gegessen. Keine Ahnung, ob das da eine Spezialität ist, aber
Original Gardaseeische Tintenfischringe frittiert.
Ich habe mich da jetzt auch noch nicht so genau vorbereitet, wann ich welchen Wein trinken muss und was für Essen. Ich werde
die Bestellung ist raus. Warenkorb ist voll.
Ich habe tatsächlich dann irgendwann, während ich in dieser Recherche von den Etappen war und dann mir das angeguckt habe, ein paar Weine gegoogelt schon mal. Und ich werde jetzt mich auf jeden Fall für die erste Woche verpflegen, einen Einkauf machen hier im italienischen Supermarkt. Und in der letzten Woche bin ich sowieso vor Ort. Also.
Ja, geil. Können wir da eine Live-Schalte machen zu dir?
Da werde ich dann Live-Verköstigung machen.
Naja, auf jeden Fall können sich die Leute mal wieder auf eine dramatische letzte Woche einstellen, die von Bergfahrern und aus dem Zeitlimit fallenden Sprintern geprägt sein könnte. Dritte Woche Etappe 19, 3500 Höhenmeter, Etappe 20, 4800 Höhenmeter. Und ganz am Schluss gibt es wieder ein Zeitfahren, wo das auch letztes Jahr entschieden wurde. Man muss sich ja immer mal wieder diesen verrückten Giro 2020 ins Gedächtnis rufen. Das war schon geil.
Ja, beim Giro war aber schon oft, ne? Das letzte Zeitfahren entscheidend, damals auch bei Tom Dumoulin.
Ja,
ey. Und ich finde das Konzept irgendwie geil.
Ja?
Ja, ich finde das geil.
Ja, ich finde das schon spannend. Auch irgendwie gut. Ja. Ja.
Also du kannst ja das ganze Radrennen nochmal drehen, ne? Das finde ich schon geil.
Ja, und du musst vorher halt schon, ja, weiß nicht so. Ich meine, Bergfahrer sind eh bei so GC-Sachen immer so ein bisschen bevorteiligt. Finde ich eigentlich schon gut, da auch den guten Zeitfahrern nochmal so ein, das geht mit dem Zeitfahren los, hört mit dem Zeitfahren auf, irgendwie gut eingerahmt. Und aber
ja, ich meine,
da sind wir bei so einem Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Nämlich habe ich mir mal so überlegt, was waren so meine Giro-Momente? Woran denke ich bei Giro d'Italia? Ich habe mir so 10 Sachen aufgeschrieben, aber sagt ihr mal, was fällt euch zuerst ein aus der Vergangenheit?
Boah, keine Ahnung. Also wie immer diese Abschlusszeitfahren, ne? Aber jetzt, ich habe jetzt kein spezielles Ereignis. Tom Dumoulin. Tumulor kackt.
Das ist hängen geblieben.
Und dann halt irgendwie auch als Steven Kreuzweig eigentlich, ja, keine Ahnung, in einer sehr guten Ausgangsposition war im rosa Trikot und stürzt dann in so eine Schneefront.
Genau, Schnee hat auch oft was mit dem Ergebnis zu tun, habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, und ich meine, allgemein ist der Giro ja einfach dafür bekannt, ne, dass du auf Platz, jetzt 10 nicht, aber keine Ahnung, auf Platz 5 bis 8 liegen kannst an Gesamtwertung. 3 Tage vor Schluss oder 4 Tage und dann eventuell doch noch gewinnst. So, das hat irgendwie, das geht beim Giro, geht bei der Tour nicht. Ich finde bei der World auch nicht, aber beim Giro ist irgendwie letzten 3-4 Tage kannst du halt alles nochmal drehen und ich finde, das zeichnet auch den Giro aus für mich.
Hey, Giro war auf jeden Fall immer die Rundfahrt, die man am wenigsten fahren wollte, als Fahrer oder ich zumindest.
Aber zum Zuschauen am geilsten ist.
Ja, ja, aber
sehr, also super oft schlechtes Wetter, ultra lange Distanzen bei den Etappen und dann halt.
Ja.
Meistens noch in der Kombination. Ich glaube, letztes Jahr haben sie auch eine Etappe, haben die Fahrer doch gestreikt, war letztes Jahr, ne?
Mhm, genau.
Die dann auch eigentlich 250 Kilometer lang sein sollte und wo es irgendwie paar Grad und Regen, wo es ein paar Grad und Regen nur gab. Mhm. Ja, und ansonsten, woran denke ich, wenn ich den Giro denke, eigentlich auch immer so ein bisschen geil zum Zuschauen, ne? Da saß man meistens schon, im Mai.
Ist schon die beste Rundfahrt zum Zuschauen, oder?
Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich habe den eigentlich jetzt so letztes Jahr erst so zum ersten Mal auch so komplett verfolgt.
Also ich fand es schon immer mega geil, aber ich habe auf jeden Fall auch sehr viele negative Erinnerungen an Giro. Ja, genau. aber aus persönlicher Erfahrung und nicht unbedingt aus dem Sehen. Beim Giro ist ja echt so, es gibt Etappen, da hast du eine mega lange Neutralisation, dann fährst du schon ein paar Kilometer am Anschlag und dann kommt ein Schild an der Seite, da steht 250 Kilometer to go drauf. So, und das hatte ich ein bisschen zu oft, kam das vor und das ist auf jeden Fall prägend. So. Und,
ja.
Da weiß ich heute noch die Etappe, die damals, ich weiß nicht, 2010 als Richie Porte ins rosa Trikot fährt. Weißt du, vorne so 40 Mann wegfahren oder so und hinten dann, ich glaube, das Team von Basso versucht das zu kontrollieren, kriegen es aber nicht auf die Reihe. Das war ein Höllentag, ey. Das ist einfach, da kommst du halt 250 Kilometer im Ziel an, musst aber noch eine Runde um die Stadt fahren, bei 4 Grad und strömenden Regen den ganzen Tag durchs Hochgebirge. Ja, das war schön.
Und dann hast du noch 6 Stunden Transfer im Bus.
Genau, hast du noch 6 Stunden Transfer und am nächsten Morgen 5.30 Uhr klingelt der Wecker oder so, weil dann auch wieder 2, 3 oder 3 Stunden Transfer sind. Und da weiß ich noch damals.
Dafür ist das Essen
als
gut.
Als die ersten von uns in den Bus kamen, das war bei Milram. Und anscheinend hatte unser Busfahrer damals, der ist immer noch im Profi-Peloton aktiv als Busfahrer, ist ein Italiener, spricht kein Wort Englisch, damals eben auch nicht. Und auf jeden Fall kam der erste Bus rein und in dem Moment kam gerade eine Dame aus dem Bus heraus. Und alle Vorhänge waren zu, alle Türen waren zu. Und die Dame kam raus und er sah sehr, sehr, sehr begeistert aus, wurde mir berichtet. Und es war so ein Italiener halt, der alles, was nicht bei 2 auf dem Baum war, angesprochen hat. Ja, und dann halt auch immer direkt die Flirtkeule rausgeholt hat. Ja.
Ja, ganz ehrlich, Busfahrer beim Radteam ist ja auch super langweilig, oder? Ja. Du hängst den ganzen Tag nur ab und wartest, bis die endlos langen Etappen vom Giro vorbei sind. Da kann man ja mal auch sich die Zeit ein bisschen schön machen, ne?
Busfahrer, gute Gastidee, auch für Besenwagen, so passt eigentlich ins Bild. ich lese jetzt hier meine Liste nochmal vor. Vielleicht fällt euch zu irgendwas noch was ein. Dann habe ich, also so als erstes habe ich mir auch so Schneechaos aufgeschrieben. Gab einmal dieses, das muss ich nochmal nachrecherchieren, sieht man immer die Bilder von diesem Andy Hemston Schneechaos. Das war aber weit vor meiner Zeit und deswegen habe ich das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, außer dass es krass gewesen sein muss, weil es immer noch Bilder davon dauernd mal wieder gibt. Aber gibt auch noch ungefähr dasselbe mit Vincenzo Nibali 2014. Bei Astana ist er da noch gefahren. Da gab es auch so einen Tag komplett Tiefschnee. Bergankunft.
Ja, ich glaube, da hat es ja auch unterwegs so mal, war das Jahr, wo das so unterwegs angefangen hat zu schneien, wo dann die Fahrer teilweise die Daunenjacken von dem Betreuer angezogen haben, weil die sind ja dann letztendlich auch noch weitergefahren, ne?
Ja, genau.
Ja, also das wurde nicht abgebrochen, das Rennen.
Ja,
und,
das war aber so
kalt, dass die Leute einfach keine Klamotten mehr hatten, die es noch gab und dann von den Betreuern aus den Autos noch irgendwie die Jacken bekommen haben, um die Abfahrt runterzufahren.
Das war aber 2010 auch so, dass irgendwann, weil das Feld ja so verteilt war und es nicht genug Autos gab, gibt ja nur 2, dass verschiedene Fahrer aus anderen Teams, von anderen Teams Jacken anhatten. Also es ist halt irgendwie, also jeder hatte irgendeine Jacke an, Hauptsache eine Regenjacke oder auch von den betreuenden Jacken, halt für mehrere hundert Kilometer dann und das war komplett absurd. Aber das ist halt der Giro, ne? Also das ist das, was ihn leider auch auszeichnet.
Ja, genau. Dann kann man bei Nibali bleiben. Das hast du schon gesagt, Großwijk fährt in Schnee. Nibali holt sich in den letzten 2 Tagen die Führung zurück und gewinnt das Ding noch. Daran habe ich gedacht, dann gab es da auch so in den 2000ern auch ein paar Faustkämpfe beim Giro. Muss ich auch nochmal genau gucken, wer das war. Aber
André Amador Carlos Barbieri.
Mit den Laufrädern, ne?
Ja.
Aber vorher gab es schon Giro? Ich glaube Fernando Escartin.
Nee, ich glaube, es war Vuelta, wo die Laufräder ausgebaut haben. Also ja, auf jeden Fall haben die schon die Laufräder ausgebaut und auf den Kopf
beim
gehauen.
Giro auf jeden Fall mal Fernando Escartin einem wirklich mit der Faust gegeben. Im Rennen auch. Komischerweise disqualifiziert worden dafür. Ja, so Simoni Kunego bei Saeco habe ich immer noch so im Hinterkopf. Das war natürlich auch immer ein bisschen heikel mit Doping da früher. Da wusste man eigentlich vorher schon, da, vielleicht schafft es der auch gar nicht bis zum Ende der Rundfahrt. Ist halt auch Pantani geprägt, das Ganze. Dann Paolo Savoldelli fiel mir noch ein zum Giro. Der, glaube ich, den Giro gewonnen hat, wo Marco Pantani da disqualifiziert wird, den er mit einer halben Stunde Vorsprung gewonnen hätte. Michele Scarponi, Gott hab ihn selig. Und Tom Dümmeler Kack, genau. Das war die letzte Aufzeichnung von mir. Genau, dann sind die Ruhetage immer dienstags dieses Jahr. Da dachte ich mir schon, es kommt uns eigentlich ein bisschen entgegen, weil da ist immer Aufnahme, haben wir so ein bisschen Zeit zu rekapitulieren. Genau, wir haben diese Gravel-Bergankunft, wo vorher auch schon mehrere Gravel-Sektoren sind. Ja, und sonst habe ich mir jetzt so ein bisschen noch aufgeschrieben, wer da so alles mitfährt. Also Gesamtklassement und die Sprinter, da können wir ja gleich nochmal so ein bisschen Predictions machen. Und die Fahrer, die lustig werden können, habe ich mir noch rausgeschrieben.
Die lustig werden, da bin ich mal gespannt.
Mit was fangen wir an? Sprint? Ich sage euch die Fahrer und ihr sagt, wer davon was gewinnt.
Okay.
Also die beachtenswerten Fahrer, die ich mir jetzt bei der Teamdurchsicht so rausgeschrieben habe, sind erstmal Jumbo, Gespann, Grönewegen und Decker. Grönewegen fährt jetzt erstmal wieder Rennen seit Ewigkeiten. Dann Ilja Viviani ist dabei, Peter Sagan ist dabei, Caleb Ewan ist dabei, Max Kanter ist dabei und Gaviria und Richese.
Boah, ich muss jetzt gerade mal, wann hat ein Gaviria eigentlich das letzte Rennen gewonnen?
Genau.
Vor allem im Sprint.
Was denkt ihr, macht Dylan Groenewegen? Groenewegen.
Boah, ich habe die letzten Bilder, die ich gesehen habe oder hatte, bevor ich jetzt gelesen habe, dass er jetzt beim Giro mitfährt, da sah er eigentlich nicht so fit aus. Aber das, was man jetzt so aktuell sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass der da bei den Flachetappen, die auch wirklich dann, die sind wirklich tellerflach, die teilweise die Flachetappen. Gespannt bin ich auf Viviani, ja, der so nach so ein bisschen darauf wartet, ne, an die Zeit bei Quickstep anzuknüpfen.
Was nicht passieren wird.
Wird nicht passieren. Und ansonsten glaube ich, ja, Caleb Ewan schon so der große Favorit unter den genannten jetzt hier.
Ich denke, dass Peter Sagan auf jeden Fall eine Etappe gewinnt. Ich glaube, er gewinnt mehr als eine Etappe.
Ja, glaube ich auch, aber jetzt nicht unbedingt so eine flache.
Mhm. Ich glaube, Peter Sagan wird am Ende das Chiclamino heißt das, ne? Mhm. Oder? Sprinter-Trikot. Dann mit nach Hause nehmen wir das Punktetrikot, gehe ich davon aus. So wie er jetzt aussah bei den letzten Rennen und für mich jetzt auch Caleb Ewan bei den reinen Sprintetappen. Der Favorit, der wird da, denke ich, auch mal am zweiten Ruhetag nach Hause gehen und sich auf die Tour vorbereiten. Während der Roger Kluge noch weiter eine Runde durch Italien drehen wird, wenn er Bock hat, sein Anfahrer. Und ja, Groenewegen bin ich gespannt, ob er, also jetzt mal das Körperliche beiseite, ob er mental in der Lage ist, da reinzuhalten und die Lockerheit mitbringt, die du halt auch brauchst für so einen Sprint.
Ich bin da sehr gespannt. Also ich hatte ja damals gedacht, so sowohl Fabio Jakobsen als auch den Groenewegen kommen nicht mehr wirklich zurück in die Weltspitze. Aber bei Groenewegen kann ich es mir eigentlich tatsächlich mittlerweile vorstellen. Ja, David Decker ist noch dabei. Der war Anfang des Jahres auch mal richtig schnell im Sprint.
Der ist wahrscheinlich auch immer noch schnell.
Denke ich auch.
Aber ja, da denke ich mir, dass er dann schon eher noch die Rolle als Anfahrer bekommen wird. Ich meine, der ist jetzt erst 22 oder so. Ne? Mhm. Das ist schon noch ziemlich jung. Oder wenn es doch nicht klappt bei Groenewegen, dann ist er ja schon dann kann er wahrscheinlich eher auf eigene Ergebnisse fahren.
Gut, Sprinter abgehakt.
Genau, gehen wir doch direkt über die Mannschaft, über die wir gerade gesprochen haben, zum Gesamtklassement. George Bennett ist ausgewiesener Captain bei Jumbo-Visma.
Und jetzt auch dein Favorit für den Giro, oder
was? Nee.
Ich finde, Jumbo-Visma schickt eigentlich für die Berge keine gute Mannschaft hin, um für George Bennett da irgendwas vorzubereiten. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass, wenn Ineos loslegt oder wer auch immer, dann eh nur die Besten mitfahren können, da brauchst du auch nicht ein ganzes Team um so einen Kapitän. Aber mein Favorit ist Evenepoel und es fragt mich nicht, mit welcher Rennsituation der gewinnt, das ist egal.
Wie kommst du denn darauf, dass der gewinnt?
Das dachte ich mir schon, das wird so ein bisschen der Header hier. Wer von uns denkt, dass Evenepoel gewinnt und wer nicht? Paul schon mal positiv.
Ja, klar, weil, also keine Ahnung, also erstmal keiner von uns, also wahrscheinlich nicht mal er, Doch er wird, er ist ja von sich selbst überzeugt, wird sein er wird sein Potenzial wissen, wir wissen es nicht. Und er ist diesmal noch keine Rennen gefahren.
Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass er gewinnt direkt.
Ja, nein, aber das, was ich sagen will, ist halt so ein Typ, bei dem es wahrscheinlich fast egal ist. Wenn du so ein Talent bist. Ja, und dann ist ja auch nochmal das Ding, wie er die Radrennen fährt, ne? Wir haben ja gesehen, wie sich der Radsport in den letzten anderthalb Jahren ja schon so krass verändert, die aggressive Fahrweise. Das kommt ihm ja entgegen. Der ist ja auch so ein Spielkind. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wer mit ihm fährt. Ich hoffe, die haben ja, einen mit dabei.
Die haben ein brutales Team, also.
Ja, genau, aber die haben den Elio Kaiser, der muss den halt ab und zu mal bei sich am Sattel festbinden, damit der nicht irgendeine Scheiße baut und irgendwie zu viel Körner raushaut, aber für mich ist das der Favorit.
Auch ein Abschlusszeitfahren kommt natürlich einem Remco entgegen. Und ja, ich würde fast sagen, man hat hier theoretisch drei Captains zur Auswahl.
Man sagt das schon
Auswahl.
Einfach so. Das kommt ihm entgegen. Der ist noch nie eine 3-Wochen-Rundfahrt gefahren.
Ja, genau.
Ja, genau.
Deswegen kommt dann das letzte Zeitfahren am allerletzten Tag natürlich entgegen.
Aber das Ding ist ja, es gibt kein Argument für ihn, aber es gibt auch keins gegen ihn, weil keiner weiß. Keiner weiß es. Und das ist ein Übertalent. Keiner kann es sagen, finde ich. Es ist nicht so wie bei George Bennett wissen wir, was möglich ist. Ja, also ich meine, das kann man schon irgendwie abschätzen. Mhm. Und beim Almeida würde ich auch sagen, der kann wieder sowas leisten, aber geht es über 3 Wochen? Wahrscheinlich noch nicht. So, ich meine, das sind schon so irgendwie so Punkte.
Letztes Jahr Vierter?
Ja, aber wir reden über den Sieg. Ja,
ja gut. Ja. Ja, bei der ersten Grand Tour Vierter werden, ist der Sieg jetzt auch nicht mehr so unwahrscheinlich.
Ja gut, Stoff.
Da bleibe ich auch jetzt in-house, muss ich natürlich auf Almeida setzen.
Ja, ich wollte kurz sagen, ich würde ja gerne sagen können, wir beide wissen ja, wie das ist. Ja, aber beide wissen es natürlich nicht, wie es ist, auf GC zu fahren. Aber der Unterschied zwischen Vierten, Dritten, ja, und Ersten ist schon noch da. Und das ist nicht einfach nur irgendwie da mal Glück haben, sondern es sind ja ganz viele andere Aspekte, wo man da einfach viel stärker sein muss. Von daher glaube ich schon, also würde ich sagen, ist Almeida für mich noch nicht bereit. Ich glaube, er kann es irgendwann, aber ich glaube noch nicht dieses Jahr. Weil sie eben auch Evenepoel haben.
Ja, und ansonsten glaube ich, dass Ineos einfach den Titel verteidigt. Ich weiß zwar noch nicht mit wem, aber
das glaube ich auch.
Die haben ja 3 Kandidaten.
Die sind gut drauf, ja.
Nee, 3, nicht 2.
Ja, ich hätte richtig
aber,
Bock.
Also im Vorfeld ist ja eigentlich auch jetzt eher der Top-Favorit, ne? So wie er da in den Alpen jetzt bei der Tour of the Alps alles platt gemacht hat. Ist halt nur die Frage, ob er wirklich dann noch in den ja, eben jetzt noch 3 Wochen, 3,5 Wochen bis zum Giro immer noch da mit der Form ankommt.
Ja,
ob er jetzt ein bisschen zu früh war.
Der Giro ist halt aber auch immer auf jeden Fall chaotisch und das kommt, glaube ich, so einem Yates nicht entgegen. Das hat er beim Giro auch schon mal zu spüren bekommen. Und ich hoffe, also ich glaube erstmal, um die erste Frage zu beantworten, ich glaube auch nicht, dass Remco es macht über die 3 Wochen. Auch wenn er bis jetzt, glaube ich, so gut wie jede, also zumindest in letzter Zeit, jede Rundfahrt gewonnen hat, die er mitgefahren ist, waren zwar nur 1 Woche. Aber ja, sehe ich da jetzt auch noch nicht, dass er das 3 Wochen irgendwie ohne Fehler durchsteht. Ich hoffe auf Bernal einfach. Das ist so mein Chaosfahrer Nummer 1 dieses Jahr. Und die letzten Auftritte waren jetzt auf jeden Fall ganz gut. Bei Eintagesrennen.
Ja. Ich werfe noch einen Dark Horse rein. Und das Youth Coffee. Das ist so ein Fahrertyp, Ryder Hesedal, der so hintenrum in der letzten Woche noch so langsam angedickelt, kommt die ganze Zeit so irgendwie Top 5, weißt du, Top 8 und dann so jeden Tag immer ein Fahrer mehr wegnimmt, da noch einer weg und da auf einmal ein gutes Zeitfahren fährt und dann ist er irgendwie da. Also dem würde ich auf jeden Fall auch zutrauen.
Wenn ich jetzt noch einen sagen müsste, außer Almeida, wäre es Vlasov.
Astana.
Ich glaube, der stürzt raus.
Der stürzt raus. Ne? Der ist bis jetzt auch ganz gut unterwegs, auf jeden Fall.
Auf den habe ich letztes Jahr Geld gesetzt und dann ist er irgendwie vor dem Giro oder erste Etappe oder sowas gestürzt.
Zweiter Paris-Nizza und dritter bei Tour of the Alps bisher. Ist er auf jeden Fall sturzfrei durchgekommen. Es sind auch noch ein paar andere gute Namen auf jeden Fall dabei.
Ja,
der Giro
definitiv.
Wird spannend. Ne? Also Bahrain auch ein mega starkes Team irgendwie. Mhm. Mit Landa, Bilbao.
Landa ist übrigens unter meinen Fun-Fahrern.
Aber Landa wird doch nie mehr eine Rundfahrt gewinnen. Ich finde, als Air Bilbao drauf als
Das sagen viele, Air Bilbao als Landa. Aber Landa wird für Fun sorgen irgendwann.
Aber Bilbao ist so ein Fahrer, wenn ich den fahren sehe, denke ich mir, ich möchte eigentlich nicht, dass er gewinnt, weil der ist ein so wie der Rad fährt, sollte man nicht Radfahren mit den Knien. Das sollte man, da sollte man vorher mal zum Arzt gehen oder zum Physiotherapeuten, das kann doch nicht gesund sein. Für die Ästhetik ist das nicht schön.
Also Landa Giro-Gewinner würde ich ultra feiern, auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Ich habe mir hier außerdem noch zwei Namen stehen auf meiner Liste. Meinst du, könnt ihr die erraten? Also Evenepoel steht da nicht drauf, sag ich mal.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht.
Emanuel Buchmann.
Das ist schon mal einer.
Ja, okay, warte mal jetzt.
Bei Bora ist man auf jeden Fall gerade relativ sicher, dass er in Form ist.
Max Soler, ey, ihr habt es erraten, super geil. Emanuel Buchmann und Max Soler. Bora auch eine gute Mannschaft auf jeden Fall beim Giro am Start.
Großschattner
ist in Form. Buchmann hat sich jetzt auch speziell auf den Giro vorbereitet. Und was glaubt ihr? So aus deutscher Sicht.
Ich denke, wenn es gut läuft, ist Podium drin. Sieg wäre vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen.
Ich finde, Sieg ist halt immer noch so eine, wie vorhin schon mal, ich finde, das ist so für mich auch im Kopf so eine andere Kategorie nochmal an Rennfahrern. Nicht, dass Emo es nicht schaffen könnte, aber auch da glaube ich, dazu musst du aggressiv fahren können. Und ich weiß nicht, ob Emo dazu in der Lage ist, über 3 Wochen selbst die Initiative zu ergreifen, aggressiv zu fahren. Der Dan Long hat ja eine ziemlich gute Einschätzung abgegeben bei unseren Kollegen vom Cycling Magazine Podcast. Und
habe ich noch nicht gehört.
Genau, er sagt halt, dass Emo Stärke halt ist, dass er nicht abbaut. Der ist halt genauso stark. Der wird nicht besser, aber der verliert halt nichts.
Ich wollte gerade sagen, die Stabilität ist, glaube ich, gerade beim Giro ganz gut, weil es dann auch am Schluss nochmal so hart wird, dass du das Teil hinten raus verlieren kannst, wenn du einbrichst. Und da gibt es ja immer ein paar Kandidaten für.
Also Podium traue ich mir aber zu.
Ja, aber keine Ahnung, ne? Das ist dann wirklich, wenn ich mir das dann angucke, so bei, ich will schon wieder Sky sagen, Ineos, wenn dann da auch noch so ein Daniel Felipe Martinez dabei ist, der selbst, also der kann halt auch mal aufs Podium fahren bei sowas, ne?
Ja, ich finde, die haben ein krasses Team, aber die haben jetzt nicht, also für mich haben sie eigentlich nur
Bernal, Martinez.
Also jetzt als Siegkandidaten haben sie für mich nur einen Sivakov. Ich glaube nicht, dass Bernal bereit ist, um ehrlich zu sein.
Nee, ich dann denke ich, dass Sivakov nicht bereit ist.
Also ich sag, mein Favorit ist Evenepoel, mein Dark Horse ist Kafi.
Ich sag, mein Favorit ist Bernal, Dark Horse ist Nibali.
Muss doch sein. Ja, es muss sein.
Das war schon richtig dunkel.
Ja, das ist richtig dunkel. Andi?
Ja, ich bleib bei Almeida.
Ja, und Dark Horse?
Sivakov.
Okay. Ich finde auf jeden Fall gut, dass wir beide haben zwei patente Kandidaten und Basti einfach jemanden raus, so Alterssympathie.
Genau.
Alterssympathie habe ich auch noch einen, aber aus einer ganz in eine andere Richtung. André Ponomá.
Wer?
Fährt doch mit. Wer? Ist
Europameister
bei den Junioren geworden 2019, fährt mittlerweile bei Androne Giocattoli. Hat wahrscheinlich einen 7-Jahres-Vertrag da unterschrieben, damit der teuer rausgekauft werden muss. Und ist jetzt erst 18, also wird dieses Jahr noch 19, aber ist erst 18 und fährt jetzt beim Giro mit.
Ja, kann man machen.
Ich habe ihn gesehen damals bei der Europameisterschaft.
Der ist der Typ.
Eigentlich gar nicht der Fahrer auch gewesen für so eine flache Meisterschaft da in Holland. Und irgendwann weggefahren, ziemlich clever gemacht und war nicht der große Favorit vorher, aber trotzdem das Ding abgeschossen.
Aber das verstehe ich nicht, ne? Da hat ja auch letztes Jahr ein Rübiland gewonnen. Warum sich denen nicht andere Teams sichern? Warum landen die alle bei Androni? Geht der Zirkusdirektor da irgendwie im Januar schon hin und...
Ich weiß nicht, mit wem er da irgendwie zusammenarbeitet.
Das ist aber so krass, das ist ja auch bei den Kolumbianern, ne?
War für mich auf jeden Fall einer der Ja, er hat die Europameisterschaft übrigens auch schon im ersten Jahr Junioren gewonnen. Ne? Ja. Also war für mich eigentlich schon ein ganz heißer Kandidat.
Aber es ist ja ganz oft so, ne, dass irgendwie so krasse Fahrer, wo man sich auf die Ergebnisse schaut und sich denkt, Alter, warum landen die eigentlich bei solchen zweitklassigen Teams?
So, halt jetzt auch noch gerade mal im ersten Jahr bei den Männern. Ne? Also die Frage ist halt, warum...
Aber Androni, 7-Jahres-Vertrag.
Nein, er hat keinen 7-Jahres-Vertrag, man hat.
Ja, halt nur 4.
Aber krass, ja, mit 18 direkt mal hier in Giro.
Ey, und der ist mal an Sanremo schon gefahren, dieser. Und 83. geworden.
Bringen wir es zum erstes Profirennen mit 18. Ja, Mailand Sanremo direkt 299 Profikilometer gesammelt.
Gut. Ja, also, ja, Androni hat auf jeden Fall ein Händchen dafür, sich immer die ganzen Kinder zu sichern. Manchmal ist fast schon ein bisschen Kinderarbeit, aber ja, Scouting muss funktionieren bei denen. Wie auch immer, damit beenden wir jetzt mal diese wunderschöne Giro-Vorschau. Ich finde, wir haben noch nie so professionell hinsichtlich einer Rundfahrt gearbeitet. Das gefällt mir. Vor allen Dingen ihr, ich habe eigentlich nichts gemacht. Gut, aber da ich ja der Überleitungsking bin und der Giro eine besondere Rundfahrt ist und wir alle Pizza lieben, ja, und Besenwagen-T-Shirts, gibt es natürlich in diesem Jahr zum Giro geile Pizza-T-Shirts. Andi, erzähl mal mehr.
Geil, das war auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch, das war die beste Überleitung, die du jemals gemacht hast. Ja, ganz ehrlich, wer liebt nicht Pizza? Wir lieben alle mittlerweile den Giro. Der eine liebt ihn schon immer, ich liebe ihn jetzt erst seit letztem Jahr. Aber Pizza mögen wir alle, deswegen zur Feier des Giro d'Italia haben wir ein neues T-Shirt gemacht und haben jetzt einfach unsere eigene Pizzeria aufgemacht.
Genau,
Pizzeria
bei der der Andi der Pizzabäcker ist. Ja.
Und noch dazu werden wir im Laufe des Giro d'Italia eben auch noch ein paar neue Folgen backen für euch, die wir dann zusätzlich noch rausbringen.
Und so wisst ihr, ja, genau, das war so eine Idee, die mal in der Gruppe gefallen ist und wurde noch nicht weiter besprochen.
Und die jetzt, bestätigt wurde.
Genau. Hiermit bestätigt wurde. Herzlichen Glückwunsch.
Hey.
Es gibt Sonderfolgen. Genau. So. Aber das Beste ist, ich habe jetzt ja die T-Shirts auch schon zu Hause, eins davon. Und Alter, die ist nochmal besser geworden, die Quali. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ich würde ja nicht mal eigene Merch kaufen, aber dafür würde ich sogar Geld bezahlen.
Ja, geil. Freue mich. Ja, Besenwagenrand voll heute, Vera Hohlfeld schon da gewesen. Das wird, glaube ich, die längste Folge jemals. Könnte sein. Wer es bis hierhin geschafft hat, vielleicht jetzt mal aufs Klo gehen oder so, sich noch ein Bier aufmachen oder eine Schokolade aufmachen.
Die Kinopause. Okay. Jetzt kommt der Eismann.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Lark. Es gibt ja diese Leute, die ihr Rad immer so sauber halten, dass man denkt, es wäre neu. Oder die ihre Kellerwerkstatt so ordentlich halten, dass sie immer genau wissen, wo der Vierer-Imbus ist. Und dann gibt's mich und ein paar andere, die zwar einen Status quo pflegen, der funktioniert, aber in Sachen Ordnung und Überblick noch viel Potenzial nach oben hat. Und hier greift uns Clark digital und mühelos unter die Arme. Klar, deine Kette reinigt die App nicht. Aber beim Thema Versicherungen wird es endlich übersichtlich und du erfährst, wo du sparen kannst. Kurze Vorstellung, wenn du Clark noch nicht kennst, die App kümmert sich um deine Buchhaltung, speziell um deine Versicherungen. Mir persönlich geht es da nämlich wie mit dem Fahrradkeller. Ich weiß, dass alles da ist, aber nicht genau wo und wie ich es besser organisieren kann. Außerdem kannst du bei deinen Versicherungen auch noch Geld sparen, nicht nur Zeit und Nerven. Mit Clark wird der Überblick jetzt nämlich einfach, denn du kannst das ganze Chaos endlich von deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und es wird übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wo du diese verbessern kannst und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es von uns nochmal ein Goodie obendrauf mit dem Code Besenwagen in der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at registrieren, mindestens 2 Versicherungen eintragen und Clark spendiert dir 30 Euro bei Amazon, wie gesagt mit dem Gutscheincode Besenwagen. Check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Wie schon gesagt, sind wir am Bodensee gelandet, in Friedrichshafen, um genauer zu sein, und holen jemanden ab, der, du könntest die Rekordanzahl an Gastnominierungen von bisherigen Gästen haben. Liane Lippert, hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Hallo. Ich glaube, von den letzten beiden weiblichen Gästen, also auf jeden Fall von Caro Schiff letzte Woche und ich glaube von Mieke Kröger auch beide die Nominierung gewesen. Und du hast uns noch jemanden mitgebracht, nämlich?
Genau, ich habe Niklas Merkel zu meiner Rechten, genau.
Hallo.
Und
hi.
Hallo.
Diese Folge war bei uns auch schon länger geplant. Wir hatten Bock drauf, weil, ja, wir haben jetzt zum ersten Mal hier ein Profi-Radsport-Pärchen auf World-Tour-Niveau im selben World-Tour-Profi-Team zu Gast.
Ja, ich glaube, das findet man nicht so oft sonst.
Gibt's das
doch,
noch?
Doch, Movistar. Ah, nee, Quatsch, Movistar
sind Geschwister. Nee, sind Geschwister.
Sorry.
Vorsicht. Wir müssen jetzt aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier Gerüchte streuen. Und ja, aber sonst gibt's das nicht, oder? Also nicht im Profibereich.
Ja, ein paar schon, also Emma Noskert und Mikkel Pierck, die sind ja ein paar.
Ja, aber im gleichen Team.
Aber nicht im gleichen Team.
Nee, ich glaube, im gleichen Team gibt's nicht.
Aber auch mal World Tour auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das gibt's. Paar Mal, glaube ich.
Aber sonst weiß ich auch nicht. Fällt mir keiner ein.
Mir fällt noch dieses Video ein, wo bei israelischen Meisterschaft die zwei, die gewinnen, sich küssen noch auf der Strecke.
Ja. Ja, stimmt, aber sie ist ja nicht bei Israels
da. Nee, sie ist bei Canyon. Exakt. Ja gut, ich habe es euch schon angekündigt. Ich muss jetzt mal kurz, dass jeder euch kennt und ungefähr weiß, wen wir hier eingeladen haben, mal eure Ergebnisse durchrattern. Und ja, ich habe es eben schon gesagt im Vorfeld, wir müssen mal hier ganz klar rausstellen, dass Liane hier der Stargast im Besenwagen ist, ohne Niklas hier zu nahe treten zu wollen. Ihr fahrt beide bei DSM, ehemals Sunweb, seid auch beide schon lange da irgendwo. Und bei Liane habe ich die ersten Pro Cycling-Einträge 2015 gefunden. 15 und 16 glaube ich noch für die Nationalmannschaft am Start. Da noch nicht als Profi und ab 2017 dann bei Sunweb. 2016 lief es aber schon ganz geil. Nachwuchswertung Thüringen-Rundfahrt, heute Lotto-Ladies-Tour gewonnen. Europameisterin, Junioren auf der Straße und nochmal Neunte bei der WM geworden. Da wusste man schon zu Juniorenzeiten, da geht was. 2017, man muss hier immer dazu sagen, ich pick hier wirklich nur das Allerbeste raus. Eigentlich sind immer Top-Ergebnisse drin. 2017 habe ich jetzt gar nichts aufgeschrieben, denn 2018 geht es weiter mit Gesamtklassement Lotto Belgium Tour gewonnen. Ein Etappensieg da. 2019 dann nochmal Fünfter in derselben Rundfahrt im Gesamtklassement. Das sieht so ein bisschen in den Ergebnissen wie deine Lieblingsrundfahrt aus. Da bist du auf jeden Fall immer stabil in der Wertung. Da hast du 2019 noch die Nachwuchswertung gewonnen. Wirst 2019 noch Fünfte beim Giro della Emilia. 2020 wirst du Fünfte beim Weltmeisterschaften. Anfang des Jahres gewinnst du schon das Kettle Ocean Race und wirst Zweite bei der Santos Tour Down Under. Und letztes Jahr bist du auch, meine ich, beste Nachwuchsfahrerin im Weltcup quasi geworden, ne?
Ja, genau, bei der UCI Women's World Tour.
Genau. Und aktuell bist du 25. in der UCI-Weltrangliste.
Okay, ja, da ist noch ein bisschen Platz nach oben, denke ich, im zweiten Teil der Saison.
Ja, also die einzige Deutsche vor dir ist Lisa Brennauer, die aber auch wieder ein ultra stabiles Frühjahr gefahren ist.
Ja, also das wird schwer, da dran zu kommen. Die ist bestimmt in der Top 5 oder so.
Ich glaube, 6.
Okay, ja, ist nicht schlecht.
Genau. So, kurz noch Niklas. Also erstmal, Liane ist 23, Niklas, du bist 22.
Genau.
Zu den lokalen Sachen, die ich hier noch stehen habe, kommen wir gleich. U19, immerhin Vize-Weltmeister geworden. Habe ich heute auch erstmal geguckt. sind dann noch, ich bin bei euch beiden auch so die Instagram-Accounts durchgestalkt, auch so die verlinkten Fotos. Da sieht man dann doch ein paar Podiumsfotos und so weiter und sieht, dass Radsport euer Leben ist.
Kann man so sagen.
Du wirst tatsächlich deutscher Crossmeister 2017 auch. Das
mehrfacher sogar, oder?
Das klappt.
2017 oder? Ja.
Ja.
Das war sogar Heim-DM, glaube ich, in Quaidersbach.
Mhm. Januar,
genau.
Dann ab 2018 fährst du bei Sunweb, damals noch ein Devo-Team. Du wirst seit dieser Saison World Tour oder letzte schon?
Diese Saison,
genau. Aufgestiegen. 21, ja. Und Du, ja, genau. Die, du hast eben schon gesagt, die besten Ergebnisse hast du noch in Junioren gehabt. Nachher ist, ich glaube, bei Trofeo Umag bist du mal Zweiter gewesen oder Dritter und Prolog bei Istrian Spring Challenge gewonnen. Da ist noch
Ausbau. Ja, irgendwann ist mal noch bei Olympias tun. Ja, ja, genau.
Potenzial.
Aber das ist ausbaufähig.
Nee, aber jetzt hört sich's gerade echt so an, als wenn dann nicht so viel war bei dir. Aber ich glaube, du hast auch, wie heißt den Coast, Young Coast.
Ja, das ist das, die U23-Version von Handsamer Classics.
Genau, die hast du auch gewonnen,
oder
ne?
Bredene, genau. Ja, die habe ich mal gewonnen, genau. Aber es stimmt schon, man vereinzelt immer Rennen, jetzt nicht irgendwie so eine Serie, wie es in den Junioren war.
Ja, ja gut, aber du bist ja,
ja auch ganz ehrlich, wer Vize-Weltmeister wird, der kann auch richtig Radfahren. Da kommt noch was.
Genau.
Ja, jetzt haben wir mal so einen kleinen Überblick hier. Genau, wir hatten es eben schon so ein bisschen, du sagst Heimmeisterschaft, Quaidersbach, kommst du her, Liane, du bist da auch vom Bodensee? Ihr seid jetzt gerade bei Liane zu Hause nämlich?
Mhm.
Ja, erste Frage.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Genau, wie und wo habt ihr euch kennengelernt?
Ja, ihr könnt es euch kaum vorstellen, es ist durch den Radsport.
Nein.
Also, nee, also ich meine, wir sind im gleichen Jahr Junioren und ja, auch U17, man kennt sich schon länger und dann ja, haben wir jetzt irgendwann dann 2017 ja näher kennengelernt und kamen eben zusammen dann und ja, also es gibt gar keine große Geschichte, wir haben uns halt davor schon gekannt und dann ist es irgendwie so.
Ja, wie das so ist, über, was weiß ich, Trainingslager, BDR, Wettkämpfe, die man in Junioren und in der Jugend zusammen hat und dann ja, Liane weiß das besser mit den Daten.
Ja.
Irgendwann 2017
ja,
ist das dann so passiert oder gekommen, wie es gekommen ist, genau.
Ja.
Und dass ihr im selben Team also, jetzt gelandet seid, ist kompletter Zufall oder gibt es dazu Verbindung?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war erst ich bin ja ein Jahr älter und war deswegen eben schon bei Sunweb damals und ja, es war komplett Zufall. Also er kam dann eben ein Jahr darauf dazu. War auch schon als Praktikant, warst du mal dabei im Trainingslager im Kalpe, genau. Und ja, ich denke, das hat dem Team gut gefallen. Und ja,
ja, das war, ich glaube, mein Jahr war das zweite Jahr, wo das Development die zweite Saison, die das Development-Team gemacht hat. Und ja, da war oder ist ja immer noch der Fokus auf deutsche Fahrer und dann war das ja für mich eigentlich klar oder wollte ich dahin. Genau, und Liane war ja schon da, wie gesagt.
War jetzt aber kein zusätzliches Argument, dass die zu wechseln.
Ist nicht das ausschlaggebende Argument, aber ist schon schön.
Sagen wir mal so. Ihr sagt das so selbstverständlich, dass ihr euch im Radsport kennengelernt habt. Wisst ihr noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Oder?
Ja, in München, glaube ich, oder?
Ja, in der Shisha-Bar.
Ah, ja. ja. Ja, mit Lorena dich, und Jonas noch, oder?
Ja, jetzt von uns, also von der Besenwagen-Crew, da war das nur ich, ja, mit Jonas Rutsch, genau.
Hängt ihr in der Shisha-Bar ab, oder was tut Jonas?
Stimmt.
Jonas nicht mal zusammen auf der Schule. Genau.
Stimmt. Ja. Ja, es war ein lustiger Abend.
Ja, München, genau. Nee, das stimmt, war ganz gut. Es war beim Crossrennen sogar. Oder im Laufe des Crossrennens.
Ah, da kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ihr an dem Tag vorbeigelaufen seid.
Vor zwei Jahren,
glaube ich. Als wir da waren.
Als wir auch in München waren.
Ja, das war da.
Ja, ihr wart auch.
Also da war definitiv noch kein Corona, also muss vor zwei Jahren gewesen sein.
Ja.
Ja, das müsste 2019 gewesen sein.
Ja, 2019, dann in der Offseason. Deswegen auch die Shisha war.
Ja gut, wir haben jetzt keine Shisha geraucht, um das hier mal klarzustellen.
Ja, nee, das ist schon klar.
Genau.
Aber ich fand es witzig, als ihr mir den Standort geschickt habt, wo ihr da unterwegs seid und ich dachte, okay, was macht ihr da? Und das, ja, das war jetzt hier der erste Laden, wir waren da hinten was essen und dann wollten wir hier noch was trinken und dann war das zufällig auch eine Shisha-Bar. Ne?
Das ist typisch Jonas.
Ja, das war Jonas seine Idee.
Jonas, der kann nicht lange, also wer Jonas kennt, der weiß, dass Jonas nicht lange auf der Stelle sitzen bleiben kann oder am gleichen Ort und der wechselt dann gerne mal die Locations. Weil ich glaube, davor waren wir noch in der Vinothek und in irgendeiner anderen.
Ja, es ging dann abwärts.
Genau.
Hierbei, also na gut, die Leute wissen es wahrscheinlich nicht, bei Niklas Merkel, da ist irgendwie die ganze Familie Radsport, ne? Also dein Bruder, ich weiß nicht, ob er noch fährt.
Nee, der fährt nicht mehr, aber Schwester habe ich auch noch, die fährt noch.
Genau, deine Schwester fährt, dein Vater ist ja immer noch sportlicher Leiter vom...
Ja, sportlicher Leiter, Trainer für genau. Die Junioren in Rheinland-Pfalz. Ja, genau. Vibotech heißt das Team, genau.
Ja. Wie ist es bei dir, Liane? Hast du auch so krassen Background, was Radsport angeht, oder gar nicht?
Nee, eigentlich nicht. Mein Vater kam auch gerade von der Tour zurück. Also der fährt wie verrückt, aber wirklich nur hobbymäßig und aus Spaß. Aber ich habe wirklich keinen Background und es weiß auch keiner, wo ich diesen Biss und Ehrgeiz eigentlich her habe, weil aus der Familie eher nicht.
Alle sind total Hänger.
Ich hoffe, keiner deiner Familienangehörigen hört diesen Podcast gerade.
Doch, deswegen muss ich es nochmal klarstellen. Also gerade jetzt, mein Bruder, meine Schwester fahren jetzt auch, also auch hobbymäßig wie mein Vater. Und ja, aber früher war ich so die Einzige, aber jetzt sind die auch auf den Geschmack gekommen und fahren auch. Und das finde ich auch echt cool, dass es denen so gefällt. Und ja, aber wirklich das dann so professionell zu machen, wie ich, das gab's halt davor in der Familie noch nicht. Und deswegen fragen sich meine Eltern immer, wo ich das her habe.
Wo kommt das Talent her?
Ja. das ist ja auch quasi dein Ruf, ne? Dass du so super teilweise schon übermotiviert bist, wenn man es jetzt mal so sagen kann, auch sehr akribisch arbeitest und ihr euch da eben ganz gut ergänzt, dass dann Niklas da auch mal sagt, ja, mach mal nicht zu viel und du dem Niklas mal sagst, mach mal nicht zu wenig. So.
Ja. Ich glaube echt, da ergänzen wir uns richtig gut. Also,
ja, da gibt es mal schöne Diskussionen auf dem Rad, Mann. Ja, das stimmt.
Ja. Nee, ihr fahrt auch echt oft zusammen, oder?
Ja, also...
Soweit es geht.
Genau, also. Wir fahren eigentlich schon viel zusammen, aber das stimmt schon. Ich will immer alles 100% machen in meine Intervalle. Die Pause muss dann halt wirklich 10 Minuten sein und nicht länger oder weniger. Und bei Niklas, der sucht sich einfach irgendwelche Berge raus, macht es da und es ist egal, wie lang und... So nach Gefühl ein bisschen mehr.
Genau, ich bin mehr der intuitive Mensch und Liane ist der akribische, geplante, auf die Sekunde Mensch.
Aber und ich glaube... Wer steckt denn bei euch, das Vorderrad?
Liane natürlich.
Nein, nee, also ich bin schon auch oft am Hinterrad natürlich, wenn es denn mal flach und windig ist, aber ja.
Nee, ich meine, ist ja klar, dass da noch eine Leistungstoleranz dazwischen ist und klar, im normalen Grundlagenbereich geht das und wenn es jetzt nicht gerade irgendwie einen Berg hoch geht oder wie Lerner gesagt hat, wenn es brutal windig ist, dann kann man schon mal nebeneinander fahren, aber ja, da gibt es schon auch mal die ein oder andere Stunde oder Minute, wo Liane hinten dran hängt und ein bisschen Luft holt.
Aber eigentlich ist ja Liane, du bist ja die bessere Bergfahrerin, also im Frauenbereich, als der Niklas bei den Männern, würde ich jetzt, also ohne jetzt zu nahe zu treten.
Nee, stimmt gut.
Schon, aber ich denke, der Unterschied ist trotzdem schon noch, außer vielleicht, ich weiß nicht, ne, Anna van der Breggen, ich weiß nicht, wie die am Berg bei dir zum Beispiel mitfahren könnte, aber ja, ich meine, ich bin ja auch eher so kurze, explosive Berge, genauso wie Niklas und ja, die langen werden jetzt auch langsam ein bisschen besser, so Watt pro Kilo, aber ich würde allgemein mich als so Puncher auch beschreiben.
Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Watt pro Kilogramm sind, was sind eure Schwellenleistungen? Dürft ihr das sagen?
Fang du doch mal an.
Ja, das geht so in die Bereich irgendwas an die 400 Watt mit 71 Kilo.
Gut. Muss der Paul wieder den Taschenrechner rausholen.
Lerne?
Also nicht ganz 400, irgendwas
also
ein bisschen drunter. Die 300.
Also die, ja, ich weiß jetzt meinen 20-Minuten-Wert, aber nicht die Schwelle, davon muss man ja nochmal was abziehen.
4%.
Ja, dann ungefähr
um die
300.
300 und was hast du? 54?
Ja, ja. Ach so, Gewicht?
Ja.
Ja, so um 55, 56.
Naja, stabil. Ich habe auch
rechnen noch.
Ja, da bist du aber nicht weit hinten dran, da fehlt nicht mehr viel.
Viel fehlt nicht.
Nee, das ist ordentlich, muss man sagen.
Je steiler der Berg, desto...
Das wären bei Liane 5,4, 5,5 und bei dir wären es so auch 5,5, 5,6, so in dem Dreh.
Um den Dreh, genau.
Genau, das finde ich schon, ist halt krass, ne? Jetzt letztes Mal mit...
Warum?
Genau, das war auch dann irgendwie, keine Ahnung, auch so bei 5 und in welche Bereiche sich mittlerweile der Frauenradsport auch reinbewegt, ne? Also der Unterschied wird auf jeden Fall geringer zu den Männern, also zum Schnitt der Männer. Jetzt nicht zur Spitze natürlich, da machen die Männer ja auch gerade noch einen richtigen Schritt, ja.
Definitiv. Es gibt ja auch bestimmt noch, wie Liane gesagt hat, noch Frauen, die dann wahrscheinlich auch über meinen Wert oder vielleicht an die 6 sogar fahren.
Ja, sehr,
also gerade,
ja,
wenn man da mal eine Van der Breggen oder eine Van Vleuten anschaut, da ist schon auch.
Aber man merkt es auch im Feld, dass es irgendwie von Jahr zu Jahr wird es irgendwie auch ja anspruchsvoller im Feld und Fahrerinnen werden besser. Klar, jetzt ist ein olympisches Jahr, aber es ist echt wieder so ein hohes Niveau. Also man merkt es wirklich von Jahr zu Jahr.
Ist Olympia eigentlich bei dir ein Thema?
Ich hoffe doch. Also ich meine, wir haben ja 4 Startplätze, weil wir waren echt gut im Ranking. Ich glaube, von 2019 hat es dann gezählt, weil es ja eigentlich 2020 wäre. Und ja, da wir 4 Startplätze haben und 2 fürs Zeitfahren, würde ich mal sagen, die 2 sind schon gesetzt fürs Zeitfahren. Und dann sind es ja noch 2 Plätze. Also ich hoffe, dass ich dann doch nochmal was gut zeigen kann im zweiten Teil von der Saison. Und ja,
wird schon. Du warst ein bisschen krank bis jetzt, ne?
Ja, ich hatte ziemlich viel Pech. Ich war erstmal auch in Quarantäne. Also ich hatte dann einen Positivtest, der aber falsch war, eindeutig. Aber trotzdem, das Gesundheitsamt ist halt schon echt streng hier in Deutschland, muss man ja sagen. Und ja, ich war dann echt 10 Tage auf der Rolle. Und dann 1-2 Wochen später wurde ich wirklich krank, hat mich Niklas angesteckt. Und
ich
dann,
hab's auch noch vom Team bekommen. Hey, ich bin unschuldig.
Und da lagen wir auch eine Woche halt wirklich zusammen krank im Bett. Und klar, das hat mich dann schon auch nochmal, das war gerade vor den Ardennen-Klassikern, was halt wirklich mein Ziel war. Und es hat mich halt komplett rausgehauen, aber ja, es ist, wie es ist.
Wollen wir eigentlich mal in die bunte,
genau,
in die
richtig.
Besenbahn-Bunte
jetzt,
einsteigen?
Wir kommen jetzt in eine Kategorie, die ich extra für heute vorbereitet habe und auf die ich mich besonders freue. Sie heißt Corinne's Question Corner. Mal gucken, was hier rauskommt. Ich habe einfach jetzt einen Haufen Fragen und weiß nicht, was die Antwort sein wird. Okay, ihr wisst, worum es geht. Corinne Rivera hat mir Fragen geschickt, die zu Stories aus eurem Teamleben führen sollen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich anfange. Ich bin noch gar nicht so richtig raus. Ich habe natürlich Corinne auch gefragt, kennst du Niklas? Und dann hat sie auch direkt mal gelacht und meinte so, ja, frag ihn, wie Liane und ich uns gute Nacht sagen.
Wie sag ich euch?
Sprachnachricht von letztens. Also Corinne und ich, es war witzig, weil er hatte seine Oropax schon drin und hat geschlafen. Und ach, Corinne so, und ich sagen uns jede Nacht, gute Nacht in der Sprachnachricht, weil sie redet auch ein bisschen Deutsch. Hat sie von mir mittlerweile
jede Nacht?
Wir chatten eigentlich schon jeden Tag so ziemlich, wenn wir uns nicht sehen.
No, das
stimmt schon. Also und dann sage ich ihr immer, sie sagt wirklich gute Nacht, schlaf gut, hab dich lieb, sagt
ja,
sie auch noch.
Ich habe mich angesprochen gefühlt.
Und dann Niklas im Hintergrund auf der Sprachnachricht irgendwie so, fängt er an zu lachen und sagt, ich schlaf doch schon lang. Und ja, es war echt witzig.
Okay, sie hat auch noch zu der Frage geschrieben, so wenn er es nicht weiß, frag ihn, lass ihn die Skateboard-Story erklären.
Die Skateboard-Story?
Ich
bin vollkommen raus.
Bei Corinne, das sind alles Insider und die verstehen einfach nur wir. Und ich kann es auch jetzt nicht erklären, aber wir sagen auch immer noch Skateboard am Ende.
Ja,
guten Nacht,
kriege ich immer nur die Hälfte mit.
Ja.
Okay, ich habe, ich hoffe, du hast eine Geschichte zu Water Bottle at 2019 Women's Tour.
Ja, also 2019, genau, bei der Women's Tour. Ich glaube, ich war da schon im Leader-Trikot oder ich war auf dem Weg da rein. Und dann, Corinne hat mir echt auch viel beigebracht beim Radrennen und wir hatten halt eine steile Bergankunft und sie hat gesagt, throw your water bottle away. Und ich habe irgendwie water bottles, das sagen wir im Englischen halt nie, wir sagen immer bidon eigentlich. Deswegen, ich habe es wirklich 5-mal nicht verstanden und immer wieder gesagt, what? Irgendwann hat sie so laut geschrien, throw your water bottle away. Und hat es mir noch vorgemacht. Und dann, das kann man dann auch auf dem Video sehen, wie ich immer wieder so sage, was? Und auf einmal fliegt meine Flasche nur so. Also ich habe es dann schon begriffen. Genau, also...
Wo, oh, also beim Giro?
Nee, bei der Women's Tour.
Niklas,
als ich
zuhören.
Dann,
ja. Zuhören, ja. Genau.
Und das war eine Zielankunft von, ich glaube, auch 1 Kilometer richtig steil. Und ich bin dann auch wieder runtergefahren nach dem Ziel, bis mir dann jemand gesagt hat, ich bin im Führungstrikot. Musste den ganzen Berg wieder hochfahren. Das Gruppetto hat mich eingeholt und ja, Das ist auch so typisch, mir auch schon bei der Mühe der Hui passiert, dass ich dann doch nochmal hoch musste.
Da ist wirklich sehr schlecht.
Ja, wirklich, es war nicht angenehm.
Okay, was bedeutet to be the puzzle?
Oh Mann, Corinne. Ja, wir sind voll die Puzzle-Freaks oder sind seit dem Trainingslager, beim Höhentrainingslager in Kütahya haben wir wirklich wie verrückt gepuzzelt. Wir haben an einem Tag ein 1000er Puzzle fertig geschafft. Und wir waren in unserer Welt, wir waren isoliert in meinem Zimmer die ganze Zeit, wir zwei gepuzzelt. Und irgendwie kam, und wenn man puzzelt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da redet man nur so Quatsch. Wirklich, wir haben das Scheiße geredet nebenher halt. Und dann hat sie eigentlich, wie kam das dann? Und ich bin beim Radfahren halt manchmal im Rennen auch so, dass ich nicht am Hinterrad bin, sondern daneben, weil ich dann so nervös bin und so schon und dann so bereit bin, loszufahren. Und dann bin ich, ja, dann passieren manchmal auch so Moves, dass ich das retten muss. Und dann sagt sie zu mir halt, be the puzzle, denn das ist so ein kleines Codewort, dass ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen chillen und einfach am Hinterrad bleiben und nicht nebendran im Wind fahren.
Ey, sie ist ja voll deine Psychologin auch, ne?
Ja, Mann.
Ja, so ein richtig nee, gut. Ja, wirklich, die... ist ein bisschen meine Psychologin schon.
Ja, Corinne ist Hammer.
Ja, wirklich.
Okay, frag sie nach Palmen.
Ah, Palmen. Ja.
Ich habe keine Ahnung, ich bin voll raus. Ja, ich habe keine Ahnung.
Ich finde es auch mega geil, dass du direkt, dass die einmal dieses Wort fällt und du halt direkt, ah, genau, ja. Oder mit
Palm
Wasser,
Trees.
Oder.
Genau. Und Niklas hat keine Ahnung, weil es... Das muss ich dir gar nicht erklären.
Er ist halt doch nochmal ein anderes so. Team, in dem er fährt da.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, Palmen, also Palm Trees sind bei uns immer die Fahrer. Also das würde auch zum Fahrerbingo gut passen, welche einen dann immer nerven. Das sind nämlich immer die Fahrer, Palmen. Die bei einer Rundfahrt immer vor deinem Rad rumfahren. Meistens sind die Palm Trees die können ziemlich dünn sein und nicht so stabil auf dem Rad sein, dass sie dann immer bei jeder Windböe wie eine Palme halt rumwehen. Und ja, so nennen wir die Palm Trees. Also es gibt ein paar Palm Trees im Feld. Aber, die haben einfach keinen...
Kam das von Corinne? Also der Ausdruck Palm Tree? Hat sie das irgendwie reingebracht?
Nee, ich glaube, das war meine Idee. Ja.
Sehr
und dann,
geil.
Das, da, vielleicht war sie, wollte sie auch daraus hinaus. Einmal waren wir auch in Kalpen, das war so ein ganz verrückter, windiger Tag. Habe ich auch gesagt, guck mal die Palmen, wie die hier wehen. Das war wirklich verrückt. Und wenn die das schaffen, schaffen wir es auch. Weil sie hatte wirklich Angst um ihr Leben mit ihren 40 Kilo.
Das war der letzte Tag vom Trainingslager.
Genau. Und dann... Was haben wir gesehen auf dem Weg zurück? Eine Palme, die umgeknickt ist und es nicht geschafft hat. Und wir sind echt vom Glauben abgekommen. Weil ich immer sage, wenn die Palme das schafft, schaffen wir es auch. Und dann hatten wir so einen Moment, wo wir wirklich 5 Minuten, manchmal müssen wir so lachen auf dem Rad, dass wir können nicht mehr. Unser Bauch tut weh und wir hängen nur hinten dran in der Gruppe. Und ja, es sind halt so Momente, die nur wir verstehen.
Ja, aber auf jeden Fall geil, innerhalb des Teams es klingt jetzt doch nach ganz guter Freundschaft zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, die ist wirklich eine, mit der ich auch, selbst wenn ich nicht mit ihrem Team wäre, denke ich, den Kontakt hundertprozentig halten würde.
Ja. Okay, letzte Frage von ihr. Ich soll euch beide nach eurem Lieblings-US-Snack fragen.
Du kannst jetzt mal anfangen.
Lieblings-US-Snack? Ja, Cheetos. Kennt ihr die?
Mhm. Sind das so Chips?
Das sind so
Cheetos?
Ja, so ähnlich wie Chips, so Orangen-Käsedinger, genau.
Ja. Und was ich immer bei ihr bestelle, sind Peanut Butter M&M's, weil die gibt es in Deutschland.
Ja, die sind auch fein. Ja,
ja oh, die gibt es nur. Oh, die sind fein. So gut.
Da würde ich auch noch mal eine Tüte von nehmen.
Ja, also sie fliegt jetzt gerade nach Hause. Also jetzt kann man noch Bestellungen aufnehmen.
Ja, stimmt. Hat sie mir auch
extra Koffer mitbringen.
Ja. Die sucht gerade einen Flug.
Aber die hat immer gute Snacks. Immer, wenn man zu ihr kommt, die hat immer was am Start.
Ja, das Problem mit US-Snacks ist ja, die haben ja eine Auswahl. Also da haben wir in Deutschland ja nicht mal 10% davon.
Aber das Geile ist, sie sagt dann auch immer, ah, das hat wenig Kalorien, weil die haben ja immer per Serving und nicht, wir haben ja immer pro 100 Gramm. Sagt sie mal, guck doch mal, wie wenig. Ich mal rechne es mal um. Ja.
Ja, besser nicht so viel davon.
Nee.
Besser ist das.
Lieber nicht.
Gut, Question Corner geschafft. Und wo wir schon bei der Ernährung sind, ja, eigentlich müssen wir erstmal wissen, so, ich stelle mir ja eigentlich vor, dass ihr so zusammen wohnt, ist aber eigentlich nicht so, ne?
Nee, eigentlich wohnen wir alle noch zu Hause. Okay. Also bei unseren Eltern.
Beide noch, ja.
Ja, das Ding ist halt, wir sind schon fast 4 Stunden auseinander und ja, wir sind beide halt voll die Heimat, bezogene Menschen oder wie sagt man? Ich finde halt zum Beispiel hier bei mir am Bodensee ist der schönste Fleck von ganz Deutschland und Niklas denkt es von seinem kleinen Dorf in der Pfalz auch. Und
deswegen das so stimmt das ja nicht. Ich habe nicht gesagt, dass die Pfalz oder das Quaidersbach das schönste Fleck
von Deutschland ist. Aber wir haben schon
Quaidersbach. Ich wohne in Quaidersbach, genau.
Aber wie machst du? Da gibt es ja gar kein Internet.
Ja, wir kriegen jetzt Glasfaser.
Ja, aber es gibt kein Handynetz. In Quaidersbach,
da gibt es ein Handynetz.
Ja, seit 9.
In Quaidersbach, immer wenn ich da reingefahren bin, in dieses Loch, fährst du mit irgendeinem Loch rein, zu dem Radrennen, dann musstest du irgendwie mal, um zu telefonieren, mal wieder hoch auf den Berg fahren. Also mit meinem Handynetzanbieter war das so. Das war immer sehr nervend. Aber ja.
Sonst? Mittlerweile geht's ganz gut.
Aber wir haben auch oft Diskussionen, so wo es schöner ist zum Radfahren. Und eigentlich steht es ja gar nicht in Frage. Ich meine, heute hast du es wieder gesehen bei mir. Ja, das aber ist das
wie
ist
mit
so ein
Andi
bisschen
Staub
der
zu diskutieren, wo es am schönsten ist zum Radfahren.
Das kann man so jetzt nicht unterschreiben, Liane. Also durch den Pfälzerwald zu fahren ist auch nicht schlecht.
Ja. Es gibt halt immer nur ein so ein Tal. Aber
ich werde es auf jeden Fall eher auch bei Liane mit dem Bodensee als
Aber die Eifel ist der schönste Ort.
Aber der Pfalz kann man, glaube ich, besser im Wein trinken.
Ja, vielleicht finden wir einen Kompromiss.
Ja, aber von der Pfalz aus bin ich schneller in Belgien. Und ich habe auch einen internationalen Flughafen in einer
Stunde. Ja, bei Zürich auch.
Ja, musst du aber erst mit der Fähre.
Ist kein Problem, ist voll schön, mit der Fähre zu starten.
Da sind wir schon.
Okay, da gibt es noch einen Diskussionspunkt auf jeden Fall.
Ja, es ist noch eine Arbeit. Irgendwann muss sich einer halt.
Aber man muss ja dazu auch sagen, Niklas Merkel ist ja auch quasi der Chef von Quaidersbach. Der wohnt nicht nur da, der ist auch der Chef von Quaidersbach. Der kann da nicht einfach weg. Der kann da nicht einfach weg, ne?
Das stimmt. Das ist auch anstrengend, mit ihm durchs Dorf zu laufen, fahren oder sonst was. Weil jeder kennt ihn und er grüßt da immer jeden und ja.
Anstrengend.
Ja, du kennst
200 zählen gemein.
Ja.
Geil.
Aber du bist echt der Promi da.
Aber ich glaube, ich würde fast sogar sagen, dass im Radsport Deutschland Quaidersbach der bekannteste Ort, also zumindest für jeden LizenzfahrerInnen, die irgendwie im Nachwuchs angefangen hat, kennt Quaidersbach und war schon mal in Quaidersbach.
Ich kannte es auch schon, bevor ich Niklas kannte. Also
waren ja viele, mein Vater hat ja schon viele, viele Rennen, viele Meisterschaften, Bundesliga und was auch immer da veranstaltet und vor meiner oder seiner Zeit wurde ja auch schon, ich glaube, da war mal eine U23 deutsche Meisterschaft. Ein Bann Linden sind ja die Nebenorte, da war auch immer Bundesliga oder Jugendsichtung. Also stimmt schon. Ich glaube, für die Jugend und Junioren ist das ein bekannter Ort.
Kleiner Fun Fact: Mein Vater ist in Quaidersbach auch deutscher Meister. Das ist aber schon lange her.
Wir können auf jeden Fall.
Alle Wege führen nach Quaidersbach.
Eine komplette Folge mit.
Alle Wege führen zu Staubis Vater.
Genau. Querverbindung zu Staubis Vater füllen.
Ja.
Geil. Es ist auch wichtig, dass du das noch gesagt hast, auf jeden Fall, dass wir das jetzt hier auch wieder drin haben. Wir machen das mal als. Ich setze das mal als feststehende Kategorie in den Folgen-Blueprint mit ein, ja? Dass wir das immer nochmal extra besprechen. Was mit dieser Folge hat Werner Staub zu tun?
Aber ich bin selber auch schon mal eine deutsche Meisterschaft in Quaidersbach gefahren, habe aber nicht gewonnen. Und irgendwie ist das, wie Paul sagt, ne? Der Ort, der kommt immer wieder, wenn man sich in Radsport Deutschland bewegt. Ob es denn jetzt nach meiner Karriere, habe ich ja den Niklas eigentlich über seinen jüngeren Bruder kennengelernt. Der ist 1,5 Jahre bei uns in der Mannschaft gefahren, bei Lotto Kernhaus. So habe ich dann Niklas so grob kennengelernt und wie gesagt dann die beiden nochmal zusammen auch dann in München. Aber da war es auch schon wieder Quaidersbach. Ja. Ich dachte so, okay, jetzt bist du da raus aus dem Ding. Man kommt immer wieder nach Quaidersbach, also Vorsicht, Liane.
Ja, ich weiß. Solange es geht, halte ich mich noch.
Gut, wir haben ja auch die Sportschule kurz ums Eck, also das Heinrich Heine in Kaiserslautern. Ich meine, da sind auch viele Sportler.
Ja, man hat schon mehr so Trainingsgruppen und Trainingspartner bei dir.
Also relativ viele Radfahrer, würde ich sagen, genau.
Aber ist nicht hier Bodensee, ist doch auch ist doch schon ganz gut besetzt mittlerweile.
Ja, das wird jetzt immer mehr so zum Hotspot, aber eher Österreich sind viele von den Bora-Jungs.
Ja.
Kersch,
Pascal Ackermann, Emo Buchmann und so.
Ach, ihr wohnt noch auf der deutschen
Seite. Nee, Pascal. Pascal wohnt, glaube ich, in Österreich.
Ja.
Nee, also Pascal, Emo und so, die wohnen alle auf der österreichischen Seite.
Und ihr beiden jetzt?
Friedrichshafen ist noch. Was dachtest du in Österreich?
Ja, ich dachte, das wäre schon hier so Steuerparadies, wo ihr da gerade seid.
Nee.
So dickes Erscheinen noch nicht.
Ja, bald dann. Wird der Umzug nicht so weit.
Ja, genau.
Um noch ein paar Argumente zum Bodensee zu packen. Ja. Also Niklas, streng dich an, damit es sich lohnt.
Ja, eben, dass es sich dann lohnt, genau, rüberzugehen.
Ja. Also wir haben ja auf unserer Liste der privaten Fragen noch, sind noch viele, ich habe keine dazu geschrieben, aber ich nehme mir jetzt einfach mal eine da raus. Was sind eigentlich so die Pros und Cons in der Beziehung als Radsportpaar?
Ja, die Pros sind auf jeden Fall, dass man zusammen trainieren kann, sage ich mal. Dass man, sag ich mal, mehr oder weniger den gleichen Lebensmittelpunkt hat. Also
ja, den gleichen
Radsport.
Rhythmus.
Kann aber auch ein Kontra sein, weil es im Prinzip 24-7 um Radfahren oder Radsport geht.
Ja.
Und ich denke, da muss man eine Balance finden. Aber
ja, ich denke auch gut, dass man einander halt versteht. Weil ein anderer Partner, ich weiß nicht, ob der das so verstehen würde, wenn du da, ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche halt auf deinem Rad rumfährst und die Routen vorher noch planst und alles. Es ist ja schon ein Zeitaufwand und ja, es stimmt schon mit dem Kontra, dass es immer halt im Radsport geht, gerade wenn ich in Quaidersbach bin, bei der Familie Merkel. Es geht halt wirklich immer um Radsport und ja, ich finde es auch mal schön.
Was habt ihr beide denn jeweils einzeln voneinander, was nicht Radsport ist im Leben? Mit was könnt ihr euch mal ablenken?
Boah. Boah, ich habe da schon einiges an. Ich meine,
Motocross.
Ich hab immer so. Ja, momentan bin ich eher so auf einem normalen Motorradtrip.
Okay.
Aber das ist immer nur so zeitweise bei mir.
Du hast immer so Phasen. Der hat ganz viele Phasen. Dann kauft er sich irgendwelche Sachen und dann sind sie wieder uninteressant.
Ihr seid ja schon eine ganze Weile zusammen, ne? Ihr seid zwar noch sau jung. Ich habe mir auch gedacht,
ja.
Also für das ist das schon so ein halbes Leben gefühlt wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich glaube, es kennt sich schon sehr gut.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das, was Liana auch eben schon gesagt hat, mit dem, dass man sich versteht und weiß, was der andere macht und dann das einfacher nachzuvollziehen ist, wenn der eine, 25 Stunden die Woche auf dem Fahrrad sitzt.
Oder einfach todmüde auf der Couch liegt nach dem Training und einen Mittagsschlaf macht.
Wo dann ein normaler Partner, der
will was unternehmen, Bezug, zum Beispiel,
genau.
Und ja, der ist nicht ansprechbar und liegt da.
Der will. Ich bin ja schon ansprechbar, also bewege mich nicht gern.
Ja, genau.
Aber ihr seid ja auch effektiv, wie viel Zeit verbringt ihr wirklich miteinander? Weil, also ich kenne das ja jetzt nur aus der Vergangenheit so zu meiner Partnerin. Die habe ich ja auch super selten einfach nur gesehen, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Und bei euch gibt es dann wahrscheinlich noch weniger Überschneidungen einfach in der Zeit, wo ihr da seid. Oder plant ihr dann auch so Trainingslager und sowas
noch? Ich sag mal wahrscheinlich, ne? So, die Teamtrainingslager, die fallen oft mal so 2-3 Tage aufeinander, dass sich das überschneidet.
Ja.
Und dann die privaten Trainingslager, die man dann noch so im Frühjahr einschiebt, da guckt man schon, dass man irgendwie was zusammen macht. Aber wenn es dann in eine normale Saison geht, wo jetzt kein Corona ist, ich sag, da ist das schon auch schwierig.
Ja, also aber das Ding ist halt, dass ich immer, wenn ich nach Holland reise, wo ich halt auch viel bin, da in Sittard, dann mache ich halt immer einen Zwischenstopp in Quaidersbach wieder.
Logistisch perfekt gelegen.
Ja, genau, das stimmt schon. Also eigentlich immer vor meinen Sittard-Reisen bin ich da und bleib dann meistens eben auch eine Woche davor oder danach. Und ich finde eigentlich, dass wir uns schon relativ oft dafür sehen. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn man jetzt einen Partner zum Beispiel hier am See hat und dann so viel unterwegs ist, ob man mehr davon hat.
Nee,
weil die Zeit auf dem Rad haben wir auch zusammen. Also das sind ja auch einige Stunden, die man dann nebeneinander fährt oder hintereinander. Ja.
Nee, es stimmt schon. Da ist eigentlich schon eine gute Balance dazwischen, würde ich sagen. Genau.
Ein Thema, was eben schon so ein bisschen rauskam. Bei was, außer bei was ist der schönste Wohnort, konkurriert ihr noch am meisten? Da gibt es doch bestimmt sowas, wo noch Konkurrenz Denken aufkommt.
Ja,
ihr seid ja beide Wettkampfsportler.
Das stimmt. Ja, aber man muss sagen, Niklas ist da schon noch mal ein bisschen ehrgeizig, wenn wir zum Beispiel ein Spiel spielen oder so. Und ich erinnere mich nur an das eine Spiel, wie hieß das? Und ich habe es halt einfach am schlauesten gemacht und habe gewonnen, weil ich dich nicht Zweiter werden lassen habe, dann, es war echt nicht mehr schön. Der ganze Abend war dann versaut und wir sind auch nicht mehr in die Stadt gegangen, wie wir wollten. Und ja, und für mich ist das halt ein Spiel. Also ich bin schon, wie sagt man, competitive also
genau.
Auf Deutsch. Ja, Wettbewerbs auch, ja, jetzt nicht ganz so krass. Ich glaube vielleicht auch, weil er so
Gute.
Eher in Richtung Sprinter geht. Kann schon auch sein, dass die Mentalität da noch mal ein bisschen extremer ehrgeiziger ist. Ich glaube schon.
Gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren und du und ich über eine Welle fahre und du hinten schreist,
ja,
dann ist ja da auch immer so ein...
Klar, ich beschwere mich halt, weil es für mich richtig hart ist, dann, aber ich fahre ja mit.
Und am nächsten Ortsbild dann mir vorbeifährst, genau.
Ja, nee, da gibt's, genau.
Da gibt es schon immer kleine Battles.
Ja, es gibt schon, also...
Ja,
hätte mich in den Sachen, auch. Ja, aber sonst nicht so viel, oder?
Wie sonst, dass wir ein ausgeglichenes und harmonisches Paar.
Genau.
Ich hatte die Caro, die wir letzte Woche hier zu Gast hatten, nochmal gefragt, weil die natürlich Expertin zum Thema Radsportbeziehungen ist, zumindest jetzt in meinem Bekanntenkreis. Und die meinte so, dass ihr, also Freund, ihr immer vorwirft, dass sie das Fahrrad nicht richtig sauber macht.
Ja, das ist definitiv so. Ich habe manchmal auch das Gefühl,
heute dass, die Diskussion,
dass die Liane den Dreck nicht sieht.
Wir haben zum Beispiel auch hier gerade einen Kettennieter neben uns liegen, weil meine Kette ist mal wieder fällig.
Hä? Oder wäre schon vor 1000 Kilometern fällig gewesen.
Ja, aber ja, es stimmt schon. Also du bist da beim Rad, bei der Radpflege schon... Könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden.
Ich würde sagen, ich bin eh der ordentlichere Typ von uns beiden. Ja. Allgemein.
Es kommt drauf an. Zum Beispiel in Sittard haben wir uns ja auch diese, also die Wohnung geteilt, als er noch Debo-Fahrer war, genau. Und da, ja, finde ich schon, war ich die ordentlichere.
Das ging dann auch von Seiten des Teams?
Ja, genau. Also da erstmal hatten wir zwei Apartments nebeneinander. Also wir hatten die gleiche Haustüreingang, aber ich war dann links und er rechts. Und dann haben sie irgendwann eingesehen, ja, wir können auch zusammen in einem sein, weil wir sowieso zusammen dann sind.
Aber haben sie es zuerst probiert, euch quasi zu separieren so ein bisschen? Oder?
Es war halt so, dass das Frauenteam und Männer- oder Devo-Team einfach getrennt waren. Ich war mit, ich glaube, Florte und noch irgendjemand eingeteilt. Und
ja,
dann,
du hattest kein eigenes, ich hatte ein eigenes.
Genau, weil, ja, so war das. Aber dann ziemlich schnell haben sie auch gesagt, dass wir 1-1 teilen können.
Es sind ja auch mehrere Fahrer, die sich da, oder Martin Salmon zum Beispiel, der wohnt auch mit seiner Freundin da. Es wird auch geduldet, oder?
Ja.
Ja. Okay. Es soll sich ja auch ein bisschen heimisch anfühlen.
Aber ja, wie ist das da eigentlich, diese Objekte? Vielleicht könntest du ganz kurz beschreiben. Also, das wissen ja wahrscheinlich die meisten gar nicht.
Wie Liane schon gesagt hat, das ist im Prinzip ein Doppelhaus, also mit einer Eingangstür, und dann gibt es ein linkes und ein rechtes Apartment, dass ich das dann auf ein Schlafzimmer im Obergeschoss und Küche, Wohnzimmer,
also zwei
Bad
Zimmer
im Untergeschoss aufteilt. Und davon gibt es 10?
Boah, schon viele.
15.
Dann gibt es noch eins, das ist zum Beispiel der Meeting, und eine riesen Küche ist da drin,
genau.
Und wir können da Krafttraining machen, das ist eigentlich echt ganz cool.
Und das quasi also so eine Sunweb-Wohn... Nee, wie heißt nicht mehr?
Ja, Sunweb-DSM.
Ja,
also Keep Challenging Center
heißt. Keep Challenging Center, so heißt das.
Genau. Ja, und Kraftraum ist da ja auch noch. Also ich meine, es ist schon ordentlich organisiert und durchdacht.
Ja.
Und habt ihr da so Aufpasser, wie so im Internat früher, oder?
Nee, eigentlich leben die Sportler da alleine.
Ja, okay. Ist eigentlich schon entspannt.
Ab und zu ist jemand vom Staff mal da, der, was weiß ich, Zeit überbrücken muss bis zum nächsten Radrennen oder... Dann kommt mal ein Expert, der ein Bikefitting macht, oder Nutritionist, der eine Fettmessung macht, aber die kommen dann immer nur tagweise.
Und ihr habt immer die gleichen Apartments? Also könnt ihr jederzeit hinfahren quasi?
Ja, also jetzt ist es halt ganz meins, und da geht kein anderer rein, und klar, man hat sich's auch ein bisschen heimisch gemacht und eingerichtet und will dann natürlich auch nicht, dass irgendjemand anders immer rein und raus geht, und deswegen ist das eigentlich echt cool, dass es einem zur Verfügung steht.
Ja, wie ist eigentlich die Vertragssituation bei dir? Wie lange hast du noch, Liane?
Ich bin noch bis nächstes Jahr.
Okay.
Ja,
genau.
Ja, also das ganze nächste Jahr auch noch.
Ja.
Ja, weil also, letztes Jahr war ja mega gut, ne? Also 2020 war ja.
Ja, da lief es richtig, genau.
Ja. Okay. Und bei dir, Niklas?
Ja, auch noch. Also Neo-Vertrag ist ja immer 2 Jahre.
Stimmt.
Also dieses Jahr, nächstes Jahr.
Wir gleich.
Ja. Also haben wir alle. Genau, ist wieder gleich.
Ja.
Wenn ihr dann wechselt.
Lässt ihr wieder was basteln.
Entweder verlängern oder wechseln, aber halt gemeinsam, dann müsst ihr euch zusammen.
Nur als Paket, oder?
Das ist so
Manager ist auch gleich.
Ja, das stimmt.
Das ist dann so wie, keine Ahnung, so ein Peter Sagan auch so seinen Kreis um sich herum hat und ja, oder Bruder, ja, der bringt 5 Fahrer ja mit, Liane bringt halt auch einen Fahrer mit.
Ja, ich.
Genau. Müssen wir uns nur ein Team aussuchen, das, das auch Männer- und Frauenteam hat. Wobei, das wird ja immer mehr.
Gibt's ja einige.
Ja, genau, ja,
wir haben immer mehr. Genau.
Ja. Stimmt.
Ist ja auch gut so. Genau.
Okay, habt ihr was zu Fahrerbingo vorbereitet?
Nachgedacht, Freunde, haben wir mal ein bisschen drüber geredet, aber.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, was einen halt immer nervt, sind.
Der Palm Trees.
Da, genau, Palm Trees, die immer vor einem rumwehen und die sind auch immer in einer Rundfahrt, such dich einen Palm Tree aus, der wirklich jeden Tag vor dir rumfährt und rumweht und ja, unstabil auf dem Rad sitzt und ja. Also ich, bei mir sind es echt auch immer, das habe ich auch schon von anderen oft gehört, dass man immer in der Rundfahrt die gleiche Person hat.
Ja, ist das so, ja.
Das müssen wir mal psychologisch untersuchen eigentlich, so sportpsychologisch, ne? Wie finden sich diese Paare?
Genau.
Ja. Aber du hast jetzt keine Fahrerin, die dir...
Nee, das kann ich auch echt nicht sagen.
Es gibt eine.
Aber
mehrere,
du kannst es sagen, wie piepen ist. Wir piepen mittlerweile sehr oft, wie ich mitbekommen habe, von daher...
Nee,
das ist Quatsch. Aber dann du, Niklas, hast du jemanden?
Boah, ich bin ja auch noch frisch in dem World Tour Zirkus. Ich meine, da gibt es hier und da mal.
Ne?
Geht auch Nachwuchs. Ja. Nee, da gibt es hier und da schon mal einen Fahrer, mit dem man im Clinch ist. Ich war in Tour de Provence, da hatte ich einen von, wie heißt das Team? Carajual. Mit dem habe ich 20 Kilometer lang gefightet und wir haben uns fast gegenseitig vom Fahrrad geholt. Und dem weiß ich jetzt aber Namen nicht, aber so. So Menschen oder so Typen hat man immer.
Erzähl das mal. Worum ging's?
Ja, wir saßen mit unserem Team und da waren jetzt nicht ganz so schlechte Leute dabei. Da hatten wir einen Roach am Start. Da hatten wir Jascha, der auch körperlich ein
stabiler Mensch ist.
Ein stabiler Mensch ist. Und saßen da an dritter, vierter Position im Feld. Und dann kam auf einmal dieser Karual-Typ und wollte unbedingt auf unseren Platz. Und ich wollte ihn da nicht reinlassen. Und dann eins kommt zum anderen und dann ist man da im Clinch. Und dann werden die Ellenbogen mal ausgefahren. Max Kanter war auch noch dabei, der ist aber bei so Sachen auch immer mit am Start. Und dann haben wir unseren Platz verteidigt. Aber es hat... vielleicht ein bisschen unnötige Energie gekostet und aber so ein Fahrertyp wie ihn jetzt dann, so ein, den hat man irgendwie auch in jeder Rundfahrt irgendwo,
ja, klar,
die sich so aufdrängt. So.
Aber bei euch gibt es nicht so Palm Trees, die so...
Ja doch,
nee, davon, also
eher,
ja, doch, aber jetzt, die ich glaube, die wackeln auch rum, aber halt nur anders, aber ich kann das,
ja,
dieses Bild... Finde ich eigentlich ziemlich geil mit den Palm Trees, muss ich sagen.
Ja.
Kurze Zwischenfrage, Niklas. Wie sehr hat dich das genervt, als dein Bruder bei der deutschen Zeitfahrmeisterschaft in der U23 schneller gefahren ist als du?
Also,
Sollte ich fragen.
Er ist genau, wir hatten es gerade vor einer Woche oder so, hatten wir es da. Er ist genau 3-mal in unserer oder seiner Karriere vor mir gewesen. Das war einmal bei dieser Zeitfahrmeisterschaft, einmal bei einem Bahnrennen, da hat er mich verarscht. Und dann war das irgendwo, ich glaube, Frankfurt, Bornheimer Hang, auch beim Crossrennen, da hat es mich zerlegt. Ah nee, Quatsch, das war nicht Bornheimer Hang, das war Frankfurt, Henninger Turm, Schüler oder Jugend, was weiß ich. Also wo es noch wirklich Henninger Turm war, da hat es mich zerlegt und er kam dann auch früher rein. Aber die Zeitfahrmeisterschaft, das hat mich schon gefuchst.
Kann ich mir richtig vorstellen, wie er sich gefreut hat, da, als er dich verarscht hat auf der Bahn.
Und jetzt? Ja, das war beim Punktefahren, hat schön hinten dran gehängt und nichts gemacht und wir haben uns die Wertung aufgeteilt, weil wir nicht rumfahren wollten und dann kam es halt auf die letzte Wertung an und dann fährt er eiskalt vorbei.
So, und jetzt zu den Lieblingsfahrerinnen und Lieblingsfahrer oder halt irgendwie Leute, mit denen man gerne unterwegs ist. Bei dir kann ich mir fast denken, Liane.
Bei mir? Ja. Also Laura, meinst du die?
Nee, Corinne.
Ach so, oh nein. Ich
das, Geile ist ja, Corinne hört das nicht.
Ich hoffe, sie hört das nicht. Nee.
Die meint schon so.
Ich hätte echt gesagt, dass du Corinne sagst, weil ihr halt am Tag jeden Tag miteinander spricht.
Mann, jetzt habe ich so von ihr geschwärmt. Aber nee, im Team auf jeden Fall Corinne. Also steht außer Frage. Aber
außerhalb des Teams?
Ja, dann auf jeden Fall Laura Süßemilch, weil wir sind ja auch so jetzt auch ein bisschen mehr auf der Straße unterwegs gewesen und jetzt bei dem Alpecin-Phoenix-Team auch. Und ja, immer wenn wir uns gesehen haben bei den Klassikern, hatten wir große Freude und weil wir ja so richtig gute Freundinnen sind und ja, ist so meine Lieblingsperson im Feld, außer Corinne natürlich.
Corinne meinte schon so, ah damn, dass ich das nicht hören kann, so gut ist mein Deutsch
ja.
nicht.
Ja, ist vielleicht auch ganz gut.
Wir haben ja so ganz dunkel vor, beziehungsweise eigentlich haben wir es fest vor, dass wir mal eine Folge auf Englisch aufnehmen und eigentlich ist Corinne dafür der auserkorene erste Gast. Mal sehen, wie schnell das zusammenkommt.
Ja.
Ja, die ist spontan, die kommt aus Kalifornien, die sind da ganz locker.
Und bei dir, Niklas?
Ah, bei mir, ich würde sagen, Jonas Rutsch. Ich meine, ich bin mit Jonas quasi aufgewachsen. Er war
das wusste
ja auch
ich zum Beispiel nicht. Das wusste ich. Ist ja auch
der
von der Schule da?
Ja, gut, der kam oder kommt ja aus dem Rundwald, aber war dann schon ziemlich früh an der Sportschule. Und ich ja auch. Und er ist zwar ein Jahr älter, aber man hat dann doch immer zusammen trainiert und ja, auch was unternommen und ab und zu, wir waren jetzt gerade vor 2 Wochen waren wir bei ihm, waren mit seiner Freundin und ihm Radfahren, wo ich auch sagen muss, Chapeau an die Lorena, also die kann auch schön reden.
Ah, jetzt im Vergleich, also hat die Profipotenzial, wenn du sie jetzt so fahren siehst?
Also ich würde schon sagen, sie hat halt wahrscheinlich genau zu spät angefangen, aber wenn ich früher angefangen hätte, denke ich auf jeden Fall. Also ja, wir sind auch einen Berg hochgefahren, da sind wir eigentlich voll für sie gefahren, für die Krone. Und am Ende hatte irgendwie doch ich die Krone, es war echt traurig.
Gut, das war immer eine Sekunde.
Ja, trotzdem.
Wir waren da so eine klassische Jonas-Runde fahren, irgendwie 4,5, 5 Stunden mit 2.500 Höhenmeter und zig Bergen und die Lorena ist 4 Stunden mitgefahren und Jonas und ich hatten, also ich hatte irgendwie 250 Watt Schnitt, also sind jetzt nicht ganz so langsam gefahren.
Also für mich war es auch nicht einfach.
Und die ist echt 4 Stunden mitgefahren, deswegen, die ist schon stark.
Ja, also ich denke gerade, wenn es so länger steiler bergauf geht, da könnte die schon gut vorne mit dabei sein. So Watt pro Kilo, kann ich mir gut vorstellen. Die wiegt also auch nichts.
Ich weiß, dass Jonas die jetzt einen 20-Minuten-Test hat fahren lassen.
Ja.
Das habe ich gesehen, das Video, ja.
Auf der Rolle oder was?
Der war ganz gut.
Ja.
Ja, ich denke, physisch hat ja auf jeden Fall Potenzial. Woran sie halt arbeiten muss, sind wahrscheinlich so Skills im Feld zu fahren oder bergab zu fahren. Ja. Hat sie aber auch noch nie gemacht. Aber ja, ich war beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Also, ja, aber ich könnte mit ihr auf jeden Fall gut trainieren, denke ich.
Denke ich auch.
Aber da hat sie auf jeden Fall ja einen guten Rummelboxer an ihrer Seite.
Ja, der quält die immer schön.
Ja, wir mit Jonas da trainieren muss jeden Tag.
Die kann ihr ja fast schon leid tun. Nee. Das ist auch so ein Paar, das passt gut zusammen.
Ja.
Sie ist zwar kein Profi, aber sie lebt auch voll für den Sport.
Ja, gesucht, gefunden. Wir konnten das schon selber mitkriegen.
Niklas, jetzt bist du Neoprofi. Du hast aber vorher schon ein paar wahrscheinlich getroffen, aber welchen Profi hast du jetzt schon gesehen oder willst du noch jetzt in Zukunft mal treffen, wo du vorher immer gedacht hast, okay, das ist ein krasser Typ?
Gut, ich bin schon mit relativ vielen. Ich bin mit dem Alaphilippe eine Provence gefahren und so, das war schon, ja, sag ich mal, so ein krasser Auftritt, aber im Rennen ist es halt auch nur ein Fahrer, ein anderer Fahrer wie jeder andere, sag ich jetzt mal. Klar, dem fährt man vielleicht nicht gleich vor die Karre, aber im Rennen nimmst du das gar nicht so wahr. Mehr auf der Startliste vorher oder ja in den ganzen Vorberichten für die Rennen. Aber ja, mit wem will ich? Mit einem Froome bin ich noch nicht gefahren, mit den Grand Tour-Jungs bin ich eigentlich noch nicht so groß rumgefahren. Aber mit den Klassiker-Fahrern, glaube ich, war ich da mit fast jedem schon mal in einem Rennen jetzt.
Klassiker hast du jetzt dieses Jahr auch schon die meisten mitgemacht und warst ja auch bei den Junioren, kann man ja jetzt hier auch nochmal sagen, war es ja nicht ganz so schlecht, ne? Da warst du ja schon in der absoluten Weltspitze. Zweiter bei der WM war es ja zum Beispiel auch im ersten Jahr und auch nur Zweiter, weil dir vor dem Ziel ist euch einer weggefahren und den Sprint dahinter hast du gewonnen. Was denkst du, wo werden so in Zukunft, wohin geht deine Reise? Eher so zu den Eintagesrennen oder doch eher so Richtung Sprint oder weißt du das selbst noch nicht so?
Nee, ich will mich da schon eher Richtung Eintagesrennen, Richtung Klassiker früher orientieren. Für einen reinen Sprinter bin ich wahrscheinlich zu leicht und da fehlt mir dann auch die Masse und die Endgeschwindigkeit. Aber mir macht auch dieses typisch belgische, hektische Gestecke, ja, links, rechts, hoch, runter, schlechte Straßen, Spaß. Und da sehe ich auch Stärken. Und ich denke, da in die Richtung will ich mich weiterentwickeln, dass ich da in den nächsten Jahren mal gut vorne reinfahren kann.
Was steht für euch?
Bei dir?
Ja, gut.
Sorry. Ja, ich denke, ich bin also gerade, wie ich schon gesagt habe, so ein Puncher und halt ziemlich explosiv. Und das ist eigentlich meine Stärke so, dass ich ziemlich schnell 3 Minuten oder 5 Minuten halt mal fahren kann. Und ich denke auch bei mir sind eher so die Eintagesrennen und zum Beispiel Ardennen-Klassiker so das, worauf ich mich konzentrieren will. Ich meine, jetzt zum Beispiel bei der Thüringen-Rundfahrt ist, glaube ich, auch kein Zeitfahren dabei, was auch eigentlich ganz gut für mich ist. Und weil da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, dich hängt wenigstens nicht deine Schwester ab.
Was?
Die fährt kein Fahrrad.
Hä? Gut. Was?
Was sind eure nächsten Einsätze jeweils? Ich habe schon gesehen, Niklas, du fährst Ungarn.
Ungarn, ja. Ich hätte jetzt hier 4 Tage von Dünkirchen fahren sollen. Das wurde aber abgesagt. Und da haben wir jetzt Ungarn als Ausweichprogramm reingekriegt. Und Liane.
Ja, bei mir ist es die, Lotto Ladies Thüringen Tour. Wo ich mich voll drauf freue auch.
Ja, dann würde ich sagen, können wir euch beide noch eine Nominierung machen lassen. Und dann haben wir Feierabend.
Nominierung für den nächsten Gast, oder?
Für einen Gast genau. In Zukunft, genau. Wen hättet ihr gerne mal im Besenwagen?
Ja, bei mir Corinne eindeutig. Dieses Mal war ich nicht falsch.
Ja, Jonas hattet ihr schon, oder? Ja.
Den hatten wir schon mal, ja.
Oder?
Nee, Jonas Rutsch hatten wir noch nicht.
Bei der Weltmeisterschaft, bei der WM. Ja.
Echt? Okay.
Gut, ich glaube auch, dass ihr... Aber wenn nicht, dann Jonas. Wenn ja, dann würde ich Jascha vorschlagen. Süderlin. Ja, oder Nico Denz.
Nee, bitte Fahrer, die nicht bei dir im Team sind. Das wird's einfach.
Die nicht bei mir im Team sind.
Ah, nee, Nico Denz ist. Nico Denz ist.
Nico Denz ist auch bei uns. Aber die kann ich euch empfehlen. Sind auch beide richtig lustige Typen und haben viel zu erzählen.
Deswegen hast du auch noch jemanden außerhalb eures Teams?
Außerhalb deutschsprachigen Fahrer. Wer fällt mir da ein? Wen hattet ihr denn noch nicht? Das ist die Frage.
Ja, okay, gut, dann lassen wir das, dann versuchen wir es weiter.
Wir versuchen es weiter,
dass man Jascha hier reinbekommt.
Alright.
Genau.
Andi, noch eine Abschlussfrage?
Ne, die habe ich jetzt gerade schon.
Alles gut, ne? Genau.
Sehr gut.
Berner Stauff-Referenz haben wir auch drin.
Ich wollte gar nicht so viel Privates
wissen. Gut, okay, dann bedanken wir uns herzlich, dass ihr uns eingeladen habt in den schönsten Radsportort Deutschlands.
Nee, das sind sie nicht.
Quatsch, das mal.
Oder doch, mir fällt gerade noch was ein.
Klassiker.
Ist doch schon raus hier, Deutsche Meisterschaft, die Strecke. Wie wär's eigentlich mit so einem Pärchen, mit einer Pärchenmeisterschaft?
Paarzeitfahren.
Also so, nee, nicht Paarzeitfahren. Also jeweils Meister werden. Gab's sowas schon mal? Nee.
Ach so.
Könnt ihr beide dann im Trikot rumfahren?
Ja, das
waren deine Eltern
natürlich
nicht schon mal beide Meister?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, das wär's. Für den Markt wäre auf jeden Fall gut.
Ja.
Nee.
Ja, noch im Partnerlook. Ja.
Nee, aber ich denke, Jan, dir kommt die Strecke gut, oder? Mir müsste sie auch gut kommen, aber mal schauen.
Aber würdet ihr weiße Hosen anziehen?
Nein, auf keinen Fall. Ich hatte, als ich 2018 dann Meisterin war, habe ich einen Sprint-Suit gekriegt mit weißer Hose. Nur hinten, also nur hinten am Po weiß. Und ich habe sie nicht einmal angehabt.
Ja, das ist ein bisschen, der Platz, um da gerade weiß zu haben. Also.
Ja, und ja, das ist unvorteilhaft.
Ja, gut. Nee, Hose muss schwarz sein.
Ja, mich auch.
Punkt.
Alright.
Gut. Dann wollen wir euch nicht eurer kostbaren und seltenen gemeinsamen Zeit weiterhin berauben. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ja,
hat Spaß auch gemacht.
Hat Spaß gemacht, genau.
Alright, danke schön.
Bis dann.
Alles
ciao.
Klar.
Macht's
gut. Ciao.